Geräusche des Lebens. Wir hören sie auch. Wir, die beleuchteten Brüder, Benny und Tim. Tim und Benny, hallo Benny.
Hallo Tim.
Ich habe wirklich schon oft mal überlegt, dass man sich das vielleicht ein bisschen vornehmen sollte, was man sagt, und nicht einfach überlegt, während es losgeht, was man sagen möchte. Aber vielleicht ist das ja auch ganz cool. Wir sitzen draußen. Der Sommer ist da. Heute am, weiß ich gar nicht, was haben wir denn heute? 24.06.
21:01 Uhr.
Genau, es ist hell, es ist warm.
Die Sonne scheint noch in die Bäume.
Ich habe frisch geduscht und die Vögel sind auch ganz fröhlich. Und wir haben gerade Glück, die Flugzeuge nerven nicht.
Sonst wären wir wohl wieder im Keller. Stattdessen dürfen wir an der frischen Luft sitzen.
Ja.
Und eine leckere Spezi schlürfen.
Und euch ein bisschen Natur mit auf dem Weg, wo auch immer ihr gerade hin seid, mitgeben.
Vielleicht durch die Natur.
Durch die Natur.
Die überlagern sich das jetzt, gibt so eine Frequenz.
Na, oder dass man, wenn man so Sorge hat, okay, ich würde so gerne die Natur hören, aber ich möchte auch wissen, was meine beiden Lieblingspodcasts zu erzählen haben, dass man denen so beides bieten kann.
Ja, denn das ist ja das Problem, dass man manchmal die schönen Geräusche durch die Kopfhörer nicht durchhört.
Und so ist es, gerade in Zeiten von Noise Cancelling.
Schleifen wir die durch, sagt man in der Audiotechnik.
Ja, genau, wir haben das Signal, schleifen wir jetzt direkt zu euch durch. Es ist nicht eure direkte Natur. Also passt bitte auf wegen Autos oder so. Also hier hört man keine Motorengeräusche oder so. Also guckt euch bitte trotzdem um.
Ja.
Aber ja, erfreut euch an dem guten Wetter, so wie wir es gerade tun.
Eine Woche haben wir jetzt richtigen Sommer.
Und danach nicht mehr?
Danach weiß man noch nicht. Danach ist, ja, aber diese Woche, die nächste Woche wird bis zu 31 Grad, viel Sonne.
Also bis zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint,
ja,
haben wir Wettergarantie, hier im Norden jedenfalls.
Ab dann wissen wir noch nicht, wie es weitergeht.
Ist das in ganz Deutschland so?
I don't care, weiß ich nicht. Also auch manchmal interessiert mich das schon, aber zurzeit nicht. Ich bin ganz bei mir, in meinem Leben, viel beschäftigt. Ich kann mich nicht so viel um andere Menschen kümmern.
Das stimmt. Also können wir davon ausgehen, dass diese Folge, genau wie die letzte, primär um dich geht.
Aber wir haben letztes Mal gesagt, dass wir jedes Mal, wenn wir dieses Mal selbstreferenziell werden, eintrinken müssen, was wir jetzt nicht vorbereitet haben und auch nicht umsetzen werden. Aber du wolltest explizit weniger selbstreferenziell werden, was wir jetzt schon komplett durchbrochen haben.
Ich habe nur unsere Aufnahmesituation und wie das die Leute eventuell erfreuen kann, besprochen bisher. Mhm. Aber du sagst, andere Menschen sind egal.
Ja, andere Menschen spielen gerade nicht so eine Rolle in meinem Leben.
Das ist gut, dass du dir dessen bewusst bist. Das bin mir auch schon aufgefallen. Das muss nicht hier in diesen Podcast rein vielleicht. Wie geht's dir denn? Aber gut. Versuch das möglichst wenig selbstreferenziell zu beantworten.
Der Sommer ist ein Genuss. ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Nee, ich bin ganz gut drauf. Mhm. Bin sehr viel beschäftigt, mhm, aber das gibt mir zusätzliche Energie.
Und ich schaue, du bist so ein paradoxer Typ, der aufblüht und mehr Energie hat, je mehr er zu tun hat.
Je mehr er verbraucht, genau. Je mehr Energie, ja, ich verbrauche, desto mehr Energie kriege ich.
Vielleicht könntest du damit die Energiekrise lösen.
Ich glaube, er sollte mich an so einen heftigen Reaktor anschließen.
Oder man muss wie bei Last of Us irgendwas aus seinem Gehirn raus extrahieren und damit alle anderen Menschen impfen,
ja,
dass sie mit deiner Energie versorgt werden.
Das ist ja, dann läuft alles mit Benny-Kraft.
Ja, mit Benny-Kraft. Das könnte die Zukunft der Grünen sein. Du bist die Zukunft
die
der Grünen.
Die mich einfach überall. Wir haben eine neue Energiequelle gefunden. Da ist sie.
Da ist sie. Wir müssen zwar einen Menschen dafür töten.
Nee, nicht töten. Nur
bei Last of Us muss man auch sterben. Und deswegen wäre das jetzt mal eine interessante Frage. Glaubst du, dass man das... Wie würde man das der Gesellschaft verkaufen?
Ich glaube, gerade die Grünen, für die wäre das echt ein Problem.
Ich hoffe, dass es ein Problem für die wäre.
Also die hätten, glaube ich, im Wahlkampf damit noch mehr Schwierigkeiten als andere Parteien. Geil, ne? Wenn eine Partei, also parteiexklusiv, so ein Angebot bekommt und jetzt sich nach draußen stellen muss und sagen können, wir haben die Energiekrise gelöst, wir müssen nur eine Person töten. Mhm. Sind doch sofort alle, also eine Mehrheit sagt doch sofort, na klar, seid ihr bescheuert? Auf jeden Fall tötet,
ja,
ihr den.
Ja.
Und dann kommt die Ethikkommission vom Bundestag um die Ecke.
Und sagt nein.
Dann sagt die nö.
Wahrscheinlich.
Und dann kann das niemand mehr verstehen.
Und dann wird mit Corona argumentiert, da mussten ja auch irgendwie die Leute leiden, damit ein Großteil verschont bleibt.
Und weiß ich das und biete ich das freiwillig an? Oder?
Ich hänge gerade noch an einer anderen Frage. Wenn wir uns das jetzt wirklich mal vorstellen und durchspielen im Kopf. Du bist jetzt die Lösung der Energiekrise und gegen den Klimawandel überhaupt weltweit.
Ja.
Und das kommt raus. Also wir haben es jetzt meinetwegen herausgefunden und das wird jetzt aber gehört nur von, bevor wir es wahrscheinlich veröffentlichen, von irgendwelchen Geheimdiensten.
Kim Jong-un weiß sofort Bescheid.
Und ganz viele in der Größenordnung. Dann wirst du bestimmt weggecatcht erstmal und ich wahrscheinlich als Mitwisser auch.
Aber wieso, wenn ich global gewinne?
Es weiß aber zunächst einmal keiner.
Es weiß keiner, dass es global ist?
Nein, dass du die Lösung bist.
Ach so, okay.
Und auch, dass du dafür sterben musst. Und dann bist du, stell ich mir vor, wie bei Alf der Film, bist du in so einem wissenschaftlichen Laboratorium, in so einem Käfig, so einem Glaskäfig eingesperrt. Und dann meinst du, wird vielleicht versucht, das vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, dass du dafür sterben musst. Also man kann sagen, wir haben die Lösung.
Ich würde noch dunkler denken. Ich würde denken, erstmal würde das versucht werden zu verheimlichen, um zu gucken, ob man daraus irgendwie einen einseitigen Profit schlagen kann.
Ja.
Oder ob man das ausnutzen kann oder ob man damit andere abhängig machen kann oder so. Und so geopolitischen Einfluss, so nach dem Motto, ja, ihr kriegt alle, aber alle Länder, die undemokratisch sind, werden abgeschlossen. Müssen weiterhin. Wobei man auch mal sagen muss, wenn jetzt Biden mich in die Finger kriegt.
Ja.
Und Biden sagt jetzt, die NATO-Staaten, die werden an Benny angeschlossen.
In die alten Finger kriegt.
Und alle anderen nicht. Da muss man sagen, dass die verbleibenden Ressourcen, die ja auch wirklich sich auf diese zweifelhaften Staaten aus Bidens Sicht konzentrieren häufig, die können sich dann ja prima selbst versorgen. Die brauchen mich ja gar nicht.
Der Bedarf gar nicht mehr weltweit global so groß
allerdings
ist.
Allerdings kriegen sie dann auch keine Kohle mehr. Die ganzen so die Saudis und so, die gucken dann in die Röhre.
Ja, die haben Öl.
Die gucken jetzt schon in die Röhre mit ihren 150 Hitzetoten. Zum ersten Mal haben die plötzlich eine Klimadiskussion im eigenen Land, obwohl sie die krasseste Ölexportnation sind.
Ja. Also, okay, das würde passieren, wenn Biden dich in die Finger kriegt. Und wenn Kim Jong-un dich in die Finger kriegt, ist dann die Maßgabe, ihr werdet jetzt alle undemokratisch und dann dürft ihr das haben. Und was passiert dann? Ich arbeite nur mit Schurkenstaaten zusammen.
Das ist wie so ein Quartett. Ich nehme, naja. Oder ganz andere Sachen. Experimentieren die erstmal mit mir, um das Phänomen zu erforschen, ob das replizierbar ist. Weil ich bin dann ja auch muss ich ja krass geschützt werden.
Ich stelle mir das so vor, dass man einmal guckt, dann schneidet man dein Gehirn in zwei und dann hat man es.
Ach so, nee, ich hätte jetzt, es wäre eigentlich interessanter, wenn die von mir abhängig wären.
Also wenn die dich
und in dem Moment, wo ich
versklaven müssten sozusagen.
Haben die ein Problem.
Ja.
Und dann gibt's, ob es dann so Anarcho-Leute gibt, die mich gezielt töten wollen, weil sie sagen, das ist gegen Gottes Willen oder das bringt die Welt so krass in Unordnung, das geht nicht, der muss weg. Das
darf nicht so ein Machtmonopol irgendwo sein.
Ja, dann kriege ich geilere Leibgarde als Zelensky. Der hat die gerade ausgetauscht oder lässt die gerade austauschen.
Ja, weil die doch nicht so geil war.
Ja, gab schon wieder einen Attentatsversuch auf ihn.
Ja, also man kann jetzt den Leuten den Versuch doch nicht vorwerfen.
Ich weiß, ich kenne die internen Diskussionen nicht. Okay. Ich habe auch Angst, dass die langsam doch ein bisschen gierig werden auf die immer größer werdenden Zahlungen, die Putin ihnen anbietet. Also ich brauche heftige Leibgarde. Ja, wie ist denn das denn? Hänge ich da dran an so einer Maschine?
Ja.
Und bin ich dann komplett passiv? Muss ich denn die ganze Zeit da sitzen?
Ja.
Und wenn ich mich, wenn es mich
wie das ist, darf, das ist kratzen? wie Sauna oder Badewanne, musst du dir das vorstellen. Will, dauerhafte das Sauna.
Würde ich trotzdem machen, für die Welt. Für die Welt würde ich mich auch dauerhaft in die Sauna setzen.
Denn wie wir alle aus den ganzen selbstreferenziellen Folgen vorher wissen, das machst du nicht gerne.
Das mache ich nicht gerne.
Okay, dann haben wir da schon mal ein paar Denkanstöße in die Welt rausgebracht. Was können wir noch sagen? Ist das Fußball-EM?
Das ist wahr.
Freust du dich?
Nee.
Gar nicht.
Naja, gar nicht. Ich finde es schon ganz... Also, naja. Ich lese ja hauptsächlich einfach Zeitung dazu. Ne? Ich gucke fast nichts. Und dann ist es einfach wieder so krass, wie jedes Thema sofort zum Riesenthema wird. Der Rasen in Frankfurt. Die Kritik an der ausbleibenden Unterstützung durch die deutschen Fans von Julian Nagelsmann.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Der wünscht sich mehr Support. Jetzt gibt es irgendeine neue AG-Stimmung.
Bei einem DFB oder was?
Ja, von Fans, die gezielt in den Blogs bessere Stimmung machen soll, haben die eine Arbeitsgruppe für gegründet, für Spaß.
Klatschfutter. Nee, wie heißen die? Wie heißt es bei Parteitagen?
Klaköre?
Nee.
Jubelleute.
Jubelfans.
Ja. Also, und aber auch, wie denn darüber geschrieben wird von allen Seiten und das alles. Und da haben jetzt hier ein Fußballspieler hat sich über die Helfer irgendwie beschwert. Oder es ist, wird einfach alles wieder klein geredet. Jubeln wir genug? Jubeln wir zu wenig? Ist es jetzt ein Ablenkungsmanöver von der Politik? Oder ist das, bringt uns das endlich wieder zusammen? Alles muss immer von links auf rechts gedreht werden. Guck doch einfach Fußball, trink ein Bier, umarmt einen Schotten und fertig.
Aber genauso mache ich das bisher. Ich verfolge ja Fußballnachrichten durchaus auch journalistisch. Aber, also nicht, dass ich das journalistisch aufarbeite, du weißt, was ich meine. Aber diese ganzen Diskussionen sind irgendwie völlig an mir vorübergegangen und ich kann mich bisher ausschließlich an dem Sportereignis
erfreuen. Wie gefällt es dir denn sportlich?
Mir gefällt es sportlich sehr gut. Also erstmal ist es sehr angenehm für jemanden, der gerne generell Fußball guckt, dass fast immer Fußball läuft aktuell. Also das ist einfach.
Zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment.
Ja, genau. Jetzt hat es vor 12 Minuten gerade angefangen. Es wird heute die Gruppe B ausgespielt, dritter, letzter Spieltag der Gruppe B. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sklavisch sage, wir können keinen Podcast machen, weil das möchte ich gerne gucken. Aber wenn ich Lust habe zu gucken, dann läuft halt fast immer. Mhm. Das ist schön, das gefällt mir gut. Die Leistung der deutschen Nationalmannschaft haben mir im ersten Spiel sehr viel Freude bereitet. Im zweiten noch ziemlich viel und jetzt im dritten, was gestern lief, nicht so sehr. Da ist doch einiges schiefgelaufen. Müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen.
Müssen Sie nicht.
Wer sich dafür interessiert, kann sich damit woanders auseinandersetzen.
Da nur noch mal einen Ausflug im Journalismus. Ich habe das heute auch so die Nachbesprechung gelesen. Und da war das auch so. Und dann habe ich einen kleinen Zusammenschnitt gesehen. Und da waren einfach auch irgendwie gerade in der zweiten Hälfte 7, 8 geil rausgespielte Möglichkeiten, wo ich gedacht habe, 3 davon hätten auch gut und gern mal reingehen können.
Ja.
Und dann wäre die Berichterstattung heute über ein völlig anderes Spiel gewesen. Also gut, da kann man sich auch sagen, man muss die dann auch machen.
Ja.
Aber so ein bisschen denke ich, ey, das ist so ein Pech dann, dass der eine. Und wenn die einfach mal reingehen, dann redet hinterher keiner so, ja, sondern
so.
Ja,
ist es doch immer.
Ja, haben wir schon mal drüber geredet.
So ist es doch wirklich immer. Also wer gewinnt, hat recht.
Ja, das stimmt. Und wenn verliert, dann wird dann seziert analytisch.
Genau. Aber ich glaube auch, wenn sie gewonnen hätten, hätte man durchaus feststellen können, dass die Abwehrleistung nicht mehr so stabil war, weil das war ja vorher, vor dem Turnier, jetzt reden wir doch kurz drüber, war ja so ein Riesenthema, dass man gesagt hat, die Deutschen sind nicht mehr in der Lage, irgendwie zu Null zu spielen, weil die Abwehr durch viele Experimente völlig löchrig und unzuverlässig geworden ist. Und dann stand die ziemlich stabil in den ersten beiden Spielen. Und das hat jetzt, diese Selbstverständlichkeit ist jetzt wieder weg. Und dann ist jetzt auch noch Tah gelb gesperrt und Rüdiger eventuell verletzt. Man weiß es noch nicht so genau, wie sich das bis Samstag, wo das Achtelfinale stattfindet, noch ergeben wird. Aber was ich erzählen kann, ich war beim Eröffnungsspiel, war ich auf, Fans unseres Podcasts werden wissen, was ich meine, auf einer öffentlichen Leichenschau auf dem Heiligen Geistfeld. Nämlich beim Fanfest.
Das müssen schon harte Fans auf dem Podcast sein, die dieses Detail von vor 1,5 Jahren erinnern. Okay, sagen, blasen wir das einfach mal dabei.
Wir lassen
es mal öffentlichen Leichenschau.
Genau, auf dem Fanfest. Mit einigen 10.000 anderen Menschen. Und schon relativ früh da, weil um 18 Uhr wurde das Fanfest eröffnet von der Band Matzen, die da live gespielt haben. Was für die ein super weirder Abend gewesen sein muss. Also die haben eine Stunde 15 oder so gespielt und hatten jetzt nicht ihr klassisches Matzen-Rock-Publikum vor sich, sondern hatten halt Fußballfans vor sich. Und ich habe währenddessen, also die haben halt schon Stimmung gemacht und das war aber. Es war nicht so irrsinnig viel los vor der Bühne, weil das Fanfest ist riesengroß und das hat sich sehr doll verlaufen. Und die Leute waren halt nicht wegen Matzen da, sondern um Fußball zu gucken um 21 Uhr. Und sie haben ihr Bestes gegeben, aber ich glaube, die waren auch so ein bisschen damit konfrontiert, okay, hier spielen wir wirklich mal vor der buchstäblichen Mitte der Gesellschaft. Und als ich diesen Gedanken hatte, habe ich anders auf alle Menschen um mich herum geguckt, weil dann habe ich einfach gedacht, das ist wirklich der Querschnitt. Natürlich mit oben und unten jeweils was abgeschnitten, aber wirklich so die breite Masse, wenn ich mich jetzt immer frage, wie kommen irgendwelche Umfragen zu politischen Themen oder sowas zustande und das immer so schlecht nachvollziehen kann, weil ich halt auch in meiner Echokammer mich hauptsächlich aufhalte, da verstehe ich dann doch, wie sowas zustande kommt. Das, weil es einfach so viele Menschen gibt, die einen ganz anderen Lifestyle fahren als ich zum Beispiel und auch du. Und ganz viele.
Obwohl wir schon ganz anderen Lifestyle fahren.
Ja.
Also Menschen sind einfach krass unterschiedlich.
Sind krass unterschiedlich,
aber. Es gibt mehr als man kennt.
Es gibt viel mehr als man kennt und ich glaube aber, dass so der Konsens der gesellschaftlichen Mitte. Also so. Sich auf solche. Was heißt denn blatant auf Deutsch?
Ich verstehe jetzt gerade den Kontext nicht, aber blatant ist sowas wie gerade heraus. Nee, also so offensichtlich.
Offensichtlich, ja.
Blatant
dann
lies.
Dann ist es nicht das richtige Wort, was ich suche. Also der Konsens, so die ganzen Leute, die sich darauf einigen können, wir gehen jetzt zum Fanfest, um Deutschland bei der Europameisterschaft zu gucken.
Ja. Yeah.
Das sind ja ganz viele Menschen, mit denen man ja sonst nichts zu tun hat, ich jedenfalls. Auch so dieser Schlagmensch. Und dadurch, dass es so viele davon gibt, wenn die sich so konzentrieren auf einen Haufen und das dann irgendwie lustiger finden, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, gemeinsam zu grölen, als der Rockband, die seit 20 Jahren Musik macht, zuzuhören, dann bringt mich das irgendwie weiter. Dann bringt das mehr Verständnis.
Für die Menschen.
Für die Welt. Die Welt. Mhm. Warum die Welt so ist, wie sie ist und nicht so wie sie auf dem Hurricane zum Beispiel ist. Auf dem Hurricane Festival sind ja auch so viele Menschen an einem Ort.
Verstehe, aber die sind mehr versammelt.
Also
auch divers, aber
gleicher.
Wobei ja vielleicht die Menschen auf dem Fanfest gar nicht diverser sind, aber einfach ein anderes Tortenstück der Gesellschaft. Also natürlich vereint Fußball schon ziemlich viele Leute, aber ob die nun auch alle zum Fanfest gehen oder ob das nicht auch ein bestimmter Schlagmensch ist, so.
Ja, mag sein, aber ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie ungewöhnlich, wenn doch viele Menschen da sind insgesamt und dann werden halt so, mach mal Lärm gegen Nazis aufgerufen. Wenn das auf dem Hurricane passiert, ist es ohrenbetäubend.
Ja.
Und da war es so, hat jemand geschrien, so die ersten vier Reihen vor der Bühne vielleicht und ansonsten nichts. Faust hoch gegen Faschismus. Waren nicht so viele, die dann die Faust hochgenommen haben. Und nicht, weil die Faschismus gut finden, sondern weil die einfach nichts damit zu tun haben möchten, wenn sie jetzt auf dem Fanfest sind.
Ja. Das politisiert mir nicht den Fußball.
Genau. Fußball und Politik gehört ja gar nicht zusammen, was natürlich ein völliger Trugschluss ist, aber das ist auf jeden Fall nicht das Angebot, mit dem die Leute rechnen, wenn die zu sowas hingehen. Und das fand ich sehr interessant. Das habe ich mich mal in eine andere Bubble begeben als meine eigene.
Ja, okay.
Und ich musste auch an dich denken, ich erinnere mich im Jahr 2014 beim Vorrundenspiel Deutschland gegen Ghana. Da waren du, ich und ein großer, schlaksiger Freund von uns zusammen in der Bar Kleinraumdisco. Das ist eine Bar.
Ja.
Und das heißt, nah dran am Heiligen Geistfeld, wo das Public Viewing stattfand für dieses Spiel.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass wir eine heiß geführte Diskussion geführt haben, wir drei, ob das jetzt cool ist, dahin zu gehen, uncool ist oder ob man die Leute verurteilen und verachten kann dafür. Und ich hatte den Eindruck, das war eher eure Perspektive. Insbesondere des schlaksigen Freundes. Aber du bist da auf jeden Fall auf die Richtung mit eingestiegen und ich habe versucht, die ganze Zeit zu erklären, dass das doch ein ganz harmloser Spaß ist und dass auch mal Menschen irgendwie so einen kleinen Farbtupfer in ihren vielleicht grauen Alltag bringen kann.
Deine Position war vor allen Dingen, wenn Menschen mit etwas Spaß haben, ist es gut. Das erinnere ich noch, dass du gesagt hast, das ist doch gut, weil die finden es gut und dann ist es doch gut für sie, dann machen sie doch das Richtige.
Ja.
Ja. Richtig.
Findest du nicht?
nicht ohne Ende. Also das merkt
sollen
man ja
die
schon, also
nur die richtigen
das
Menschen.
Das merkt man ja schon an einer. Also zum einen war damals wahrscheinlich meine Position sowas, wie sie auch heute häufig noch ist, dass ich es immer unangenehm finde, wenn Leute Dinge einfach nur unreflektiert mitmachen, um dazu zu gehören, um jemand zu sein und so und gar nicht sehen, was da passiert oder warum oder das irgendwie ergründen, sondern einfach, du könntest es austauschen mit irgendeinem anderen Trend und sie wären genauso dabei. Und das kann man natürlich auch sagen, ist doch okay, dann müssen sie nicht drüber nachdenken, haben trotzdem einen guten Tag, alles okay, aber das entspricht mir halt gar nicht und das ist etwas, was ich nicht so attraktiv finde. Während unser gemeinsamer Freund wahrscheinlich noch eher eine härtere, die sind alle schrecklich und scheiße und alle müssen weg und ich will die nicht sehen und ich will die nicht haben. Das klingt eher so nach ihm. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen die Komponente dazu, die du jetzt auch hast mit dem, was hat eigentlich 2006 mit Deutschland so gemacht? Und sind solche Dinge, die scheinbar harmlos sind und nur Spaß machen, nicht auch eine Verschiebung und eine Politisierung auf eine bestimmte Art und Weise und so. Da kann man alles drüber nachdenken und drüber streiten, aber das erklärt vielleicht auch so ein gewisses Unbehagen, dass ich auch insgesamt mit Massen habe oder mit Leuten, ja, die eine Sache folgen. Und das später alles mit rein, und deswegen kann man das weder pauschal verurteilen. Ich finde aber auch nicht, dass man pauschal sagen kann, alles, was Spaß macht, ist gut.
Solange es keine anderen Menschen negativ beeinflusst.
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Einschränkung. Ja. Und dann würde ich auch immer noch nicht sagen, dass es dann gut ist, absolut, aber für die Leute dann vielleicht okay, und dann lasse ich die ja auch.
Ja, du lässt sie ja. Du würdest ja nicht jemandem versuchen, das auszureden, Nein. dass er gar keinen echten Spaß hatte, weil er sich gar nicht richtig mit der Materie beschäftigt Nein. hat.
Ich würde es vielleicht beurteilen, aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausreden wollen oder auch nicht den Leuten den Spaß daran verderben wollen.
Dazu, das passt ganz gut, ganz kleine Doku-Empfehlung, ist jetzt schon ein paar Wochen alt, Einigkeit und Recht und Vielfalt in der ARD-Mediathek, wo es um, ja, ich sag mal, die Entwicklung der internationalen Hintergründe und Geschichten des deutschen Nationalteams geht, so in den letzten 20, 25, 24 Jahren so. Mit Gerard Asamoah als erster afrikanischstämmiger deutscher Nationalspieler und was. Oh, es ist wirklich teilweise ganz fürchterlich, was man da halt so an Originalaufnahmen sieht und Schlagzeilen, und er selbst kommt auch zu Wort, was er sich so teilweise anhören musste. Das hat mich ganz, ganz, ganz betroffen gemacht. Und dann geht es auch weiter zu Jonathan Tah und Mustafi, der ja auch Weltmeister geworden ist mit albanischen, also mit, als Halbalbaner. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil auch genau dieses Thema besprochen wird, was das so gemacht hat mit dem Land und dem Selbstverständnis, mit einer deutschen Flagge rumzulaufen und Nationalstolz aufbauen, und ist das eigentlich gut?
Ich habe neulich einen Artikel gelesen über einen Wirt auf St. Pauli, der gesagt hat, bei ihm können keine Flaggen rein. Egal von welchem Land, das ist einfach nicht sein Ding, das mag er nicht, das will er nicht. Also so meinetwegen Schmink im Gesicht okay oder ein Trikot auch, aber nicht so eine riesige Flagge. Und dann, das darf man natürlich nicht machen, aber da haben mich die Kommentarspalte dann doch mal interessiert. Und da, es war gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Es waren so ein paar übliche Kommentare so, aber schon relativ differenziert. Ich glaube, es war die Mopo, hat mich total gewundert. Aber einer hat war ernsthaft traurig darüber, dass viel weniger Deutschlandfahren an Autos und diese Strümpfe über den Rückspiegel sind als vor ein paar Jahren, weil das jetzt wieder so problematisiert wird irgendwie, oder weil das jetzt irgendwie wieder abgeebbt ist. Und das war gar nicht so provokant, so aggro irgendwie, sondern irgendwie so bedauernd. Und halt dann auch, dass der das echt schade findet, dass man da jetzt eben in der Deutschlandfahne reingeht.
Ja, da kann man die Frage stellen, ob man Patriotismus positiv besetzen kann, ja, und ob man das tun sollte und ob das irgendwas besser macht.
Ja, das ist für mich die entscheidende Frage, denn da glaube ich eigentlich nein.
Ich glaube auch nein.
Ich glaube, dass es nichts besser macht.
Auch das ein interessanter Satz in der Doku, die ich erwähnt habe, dass da einfach gesagt wird, dass Nationalstolz in Deutschland allein deswegen sich schon ein bisschen verbietet, weil wir nun wahrlich keine Nation sind, die wirklich das Recht hat, stolz auf die Geschichte zu sein. Auf manche Anteile sicherlich, aber gerade wenn es darum geht, die so im weltweiten Kontext,
ja,
halt nicht.
Das hat wahrscheinlich kaum eine Nation, aber ja, wenige aber Nationen so doll nicht, genau, wie Deutschland.
Genau.
Finde ich auch. Und vor allen Dingen finde ich, dass wenn man schon Patriot sein muss und das so und schlan so wichtig ist, das sind nie die Leute, die wirklich richtig Fans des Grundgesetzes sind und des Systems und der Rechtsstaatlichkeit, ja, und der Parteienlandschaft. Das sind die nämlich alles scheiße.
Ja.
Und ich frage mich mal, was ist eigentlich dann das Deutschland, auf das ihr so gerne stolz sein wollt?
Ja.
Es ist ja auch nicht Goethe.
Nee, das ist deren persönliche Echokammer.
Aber was ist das Deutsche? Ist es wirklich am Ende dann nur noch die Wurst und das Bier?
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ingenieurwesen.
Das sind dann die Sachen, die Leute toll finden und die verteidigen sie wollen.
Zumindest gerne
wollen das
so.
Ingenieurwesen verteidigen gegen Jonathan Tah. Also, muss man doch auch mal sagen, denkt doch bitte einmal eure eigene Sache zu Ende, und nee, dann seid ihr eingeladen, zu uns auf die Terrasse zu kommen und mit uns ein Bier zu trinken.
Nee, ich habe neulich in einem Reddit-Forum gesehen, einen Typ, der sich zur Aufgabe gemacht hat, er hat sich vorgenommen, jeden Tag schreibt er irgend so einen random Typen oder random Menschen auf Twitter oder was auch immer an, der die Deutschland richtig geil findet und pro AfD ist und Werbung, so blaue Herzen überall hinschreibt und versucht dann mit denen inhaltlich sich auseinanderzusetzen. So, erzähl doch mal, was macht die AfD denn, was du möchtest? Und was wäre dann besser? Und dann kommt halt immer sehr schnell, ja, wir haben zu viele Ausländer, die Frauen können nicht mehr irgendwie alleine nachts auf der Straße unterwegs sein. Und dann versucht er das so zu kontern mit Kriminalstatistiken und dass eben halt die meisten Leute, die sexuelle Übergriffe begehen, keine Zugewanderten sind, sondern Deutsche, weil es natürlich auch viel mehr Deutsche gibt, aber ne, das kann man dann im Einzelfall nochmal differenzieren. Aber so weit kommt er halt nicht, weil die Gespräche dann einfach innerhalb kürzester Zeit abgebrochen werden. Ja. Also,
hast du das letzten Podcast schon erzählt, dass ICQ abgeschaltet
wird?
Ja, da habe ich nochmal dran gedacht, dass ich mit wahrscheinlich 16 oder 17 oder wann auch immer ich bei ICQ war, da hatten wir auch einen Counter-Strike-Clan, wie man das so hatte.
Anfang muss man das erklären?
Nein, ich glaube, Counter-Strike muss man nicht erklären. Ein Clan ist ein Zusammenschluss von SpielerInnen, die gemeinsam meistens als Team dieses Spiel gegen andere Teams spielen. Und das kann man wie bei der EM freundschaftlich als Freundschaftsspiel machen oder in richtigen Turnieren.
Und dann ist es nicht mehr freundschaftlich.
Wir hatten einen kleinen eigenen Server und einen eigenen Clan von lauter Leuten, die das nicht so gut konnten. Und das war alles Fun and Games und nicht ernsthaft, aber hat viel Spaß gemacht. Und dann haben wir irgendwann auch angefangen, so macht man das, wie hießen die denn noch? Es gab so Leute auf Probe, also die man so... Oh Gott, da gab es einen Namen für irgendeinen Begriff für, so wie Trainees oder Kadetten oder wie heißt das hier? Lehrlinge sozusagen. Aber halt irgendeinen anderen Begriff. Ich komme noch drauf im Laufe des Abends, aber es ist wirklich nicht wichtig. Und da sind dann Leute manchmal so zu uns geschlittert, die wir gar nicht wirklich kannten. Und die dann irgendwie keinen Clan hatten, uns irgendwie sympathisch fanden und dann angeschrieben haben und dann haben wir mit denen was gemacht. Und da war einer dabei, der sich dann relativ schnell als krass rechter Typ entpuppt hat. Hm. Und das ging dann auch nicht mehr. Natürlich, da gab es so eine Art Unvereinbarkeit. Interessanterweise hieß unser Clan ABC, Akronym für Arbeiterbund Chile. Nee, kein Akronym, eine Abkürzung für Arbeiterbund Chile. Und unser Server war die Wiege des Kommunismus. War auch alles nur Quatsch. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Aber da kam dann dieser Typ dazu, der das wahrscheinlich alles nicht verstanden hat, noch recht jung war. Und nachdem wir ihm dann sagen, ich musste ihm dann sagen, dass wir
die Bist Bank, du das?
Ich glaube ja.
Okay, du quietschst.
Weil ich hier mich gekratzt habe, quietsche ich da hinten. Das hört gar nicht auf. Musste ich ihm dann auch erklären, dass wir leider nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten können. Und dann habe ich mir aber wirklich die Zeit gegeben. Das war die erste Erfahrung. Ich habe ja schon erzählt neulich über meine Twitch-Geschichten und was ich sonst mache. Meine erste Erfahrung damit, weil ich wirklich auch persönlich angefasst war, weil ich den halt ein bisschen kannte. Wir hatten mit dem geredet und so weiter. Und das verstehen wollte und mit ihm ins Gespräch kommen wollte. Und der war relativ offen. Der hat das Gespräch nicht abgebrochen. Mhm. Und der hat aber so, das war auch so klassisch, so er ist irgendwie auf dem Dorf und irgendwie haben alle seine Freunde keine Arbeit und ist alles so perspektivlos und dann macht der Staat hier irgendwelche Programme für Ausländer und das geht ja alles gar nicht. Und das war für mich ganz schlimm, aber auch gut, weil ich will so einen Dialog, also ich habe wirklich das gesucht, man könnte ja auch denken, oh Gott, ein Nazi, ich verstecke mich und ich bin 16 Jahre und ich will damit nichts zu tun haben, weil ich, habe ich ja schon mal erzählt, dass bevor die Toten Hosen Willkommen in Deutschland gesungen haben, war mir gar nicht klar, dass es Rechte immer noch gibt. Ich dachte, das wieso denn? Das ist doch total bescheuert. Und das war so, und danach habe ich das immer mal wieder gemacht. Aber täglich das zu machen mit AfD-Leuten, das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Ja. Aber was, wenn er sagt, die sind immer abgebrochen, hat er irgendwie gesagt sowas wie, es lohnt sich trotzdem oder...
Das Experiment läuft, soweit ich weiß noch. Vielleicht muss er das erst im Nachgang als mit einem Fazit versehen. Ich habe jetzt bisher auf jeden Fall noch keins, ich habe noch nicht alle gelesen, aber ich habe auch noch keins gelesen, wo man das Gefühl hatte, okay, da hat jemand ernsthaft sich auf das Gespräch eingelassen.
Es gibt so viele gute Gründe, gerne in diesem Land zu leben und für das Land auch einzustehen.
Das haben die Toten Hosen auch schon gesungen. Es gibt 1000 gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein?
Mir würden ein paar einfallen.
Ja, mir würden auch ein paar einfallen. Aber die würden mich auch unabhängig von der ganzen problematischen Konnotation, die mit dem Wort einhergeht, da auch nicht von stolz sprechen. Nee, weil ich einfach stolz, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Stolz ist schlecht.
Stolz ist, also stolz ohne eigene Leistung ergibt halt für mich keinen Sinn. Und es ist halt keine Leistung, irgendwo geboren worden zu sein.
Aber, also ich finde, ich gehe ja noch weiter. Ich habe ja diese uralte Theorie, die ich mir wahrscheinlich auch ungefähr mit 16 ausgedacht habe, ist jede Form von Stolz, ich habe das mal durchdacht, dass jede Form von Stolz eigentlich nur eine künstliche Ebene ist, um sich selber meistens aufgrund von Leistung von anderen Menschen besser zu fühlen oder sogar besser zu machen, was also immer irgendwie egoistisch und auch seltsam ist.
Ja, na klar, ist Stolz egoistisch.
Selbst bei sowas wie Stolz auf die eigenen Kinder.
Ja.
Also ich, wenn ich mich für meine Kinder freue, weil sie etwas tun, das ist was anderes, wenn ich sage, ich bin stolz auf meine Kinder. Dann hat das nämlich was mit mir zu tun, dann glänze ich, weil es meine Kinder
sind. Weil du dafür gesorgt hast,
dass mein so cool Sohn sind. Hat den anderen Typen im Handball abgezogen, ja, oder so.
Weil ich ihm das richtige Maß an Disziplin beigebracht,
genau,
habe. Genau. Weil ich ihn jeden Tag zum Training prügel.
Wir hatten schon wieder, mein Sohn spricht jetzt nur noch irgendwie von dem Papa, der seine Kinder, er hat irgendwie so eine geile Formulierung, wie Papa, der Vater, der seine Kinder immer so, der war schon wieder da und der hat schon wieder, hat er jetzt auch feine Sensoren dafür.
Ja. Ja, kannst du stolz drauf sein.
Und auch, aber auch auf sich selber stolz sein, finde ich seltsam.
Also, ich kann dir sagen, ich war stolz auf mich, als ich mein Ziel erreicht habe, einen Marathon zu laufen, erfolgreich.
Ja, aber, also, das ist vielleicht auch eine Frage davon, was man mit diesem Wort meint. Denn wenn man sich etwas vornimmt und es ist schwer und man schafft das,
ja,
dann empfinde ich erstmal wirklich Freude, wirklich, richtig Freude darüber.
Aber Freude ist viel flüchtiger.
Das ist auch eine Leistung und so weiter. Und Stolz ist für mich etwas, auch da, was man wieder einzieht, was irgendwie so ein Gefühl ist, der versucht es zu konservieren, versucht es als Plakette an die Wand zu, deswegen sind Medaillen auch so wichtig und Trophäen, damit man sich daran erinnert, dass man mal etwas Gutes geschafft hat, was man sich dann erhält.
Ja.
Und das ist irgendwie nicht mein Ansatz von solchen Sachen. Also ich erinnere mich auch gerne zurück an Sachen, aber ich suche eigentlich dann immer eher die nächste Gelegenheit, mich über etwas zu freuen, was ich geschafft habe.
Aber das
habe.
Geht ja auch unabhängig voneinander. So, also das ist, man kann ja, also es ist ja nicht so, dass ich nach dem Marathon gedacht habe, jetzt brauche ich keine Freude mehr in meinem Leben, weil ich habe jetzt irgendwie diesen Schatz, an dem ich mich irgendwie laben kann. Aber
ich kann mich auch nicht so daran laben. Also selbst wenn ich nach weiteren
Vielleicht hast
Sachen
du noch nie was erreicht.
Das könnte sein. Moment. Podimus begs to differ.
Ja, also prinzipiell bin ich auch wirklich hoch skeptisch. Hör auf, dich so viel zu bewegen. Du bist wie dein Vater auf dem Stuhl, weißt du noch? Der Knatschestuhl.
Ich versuch noch. Es ist nicht die Seitwärtsbewegung. Die ist okay. Das ist auch nicht die Vorwärtsbewegung. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann es quietscht.
Vielleicht hast du es gerade repariert, die Bank, auf der du sitzt. Also ich habe mir, jetzt weiß ich, ich bin nicht rausgekommen.
Stolz laufen,
genau. Ich bin auch sehr, sehr kritisch, gerade eben halt, wenn es solche Sachen sind, die nichts mit einem selber zu tun haben oder nur sehr eingeschränkt. Auch das mit den Kindern finde ich schwierig. Also kann ich noch ein bisschen eher nachvollziehen.
Das ist, glaube ich, der Klassiker.
Das ist der Klassiker. Ich habe auch eine ganz, ganz alte Handy-Notiz, wo drin steht, bist du manchmal stolz auf Freunde? Ich glaube, die Frage muss ich jetzt nicht nochmal stellen, weil du auch nicht auf dich selber stolz bist und deswegen und auch nicht auf deine Kinder. Oder ist es da anders?
Nee, tatsächlich, das, auch wenn andere Leute das sagen, ich finde auch in mir nichts, was dem entsprechen kann. Also das, was, wenn Leute von Stolz sprechen, ich bin stolz auf dich, das fühlt sich das für mich immer an, als ob man, das ist vor allen Dingen, glaube ich, das Ding, wenn ich stolz auf einen Freund für etwas wäre, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie mich dadurch erhöhe gegenüber dem Freund, im Sinne von, ich kann stolz auf dich sein, ich kann, so wie ich kann dir, ich bin in der Position, das anzuerkennen und abzunehmen und zu sagen, das war wirklich großartig. Ich finde, das erstmal muss es um die Person selber gehen. War das für die ein Erfolg, eine Leistung oder sonst was?
Ja.
Und das ist für mich immer ein bisschen anmaßend, diesen Erfolg einzuordnen und so einen virtuellen Orden umzuhängen mit dem Wort, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, wenn ich das höre, wie Leute das sagen, habe ich immer den Eindruck, das sind sowas Väterliches, sowas von ein bisschen, Anführungszeichen von oben herab, als das so, ich bin stolz auf dich, weil ich habe schon alles geleistet. Aber jemand, der irgendwie gar nichts kann oder der super der Schwachmat ist oder so, wenn der sagen würde, ich bin stolz auf dich, das ist irgendwie...
Also, wenn meine Frau mir sagt, sie ist stolz auf mich, dass ich den Marathon geschafft habe, finde ich jetzt nicht, dass sie von oben herab mit mir spricht.
Nee, das stimmt. Aber das ist meine Assoziation, wenn ich das Wort höre.
Okay, dann gehen wir mal international und konnotieren das mal positiv. Was ist denn mit Pride?
Proud of you. Warte, ganz kurz, deine Frau.
Liebe Grüße.
Vielleicht, liebe Grüße. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass auch viele Leute, das ist ja mein Ding eher, das ist ja eine gängige Sache, die man benutzt und zwar auch, wenn man rein etwas Positives ausdrücken möchte.
Ja.
Wenn man keine Arroganz verspürt, keine Überheblichkeit verspürt und dass es einfach so benutzt wird, weil man das dann so sagt. Das ist halt was Gängiges, was man sagt, wenn jemand anderes was leistet. Ich bin stolz auf dich. Aber für mich ist interessant, was empfindet deine Frau in sich wirklich? Was ist die Emotion, die sie empfindet für dich? Hat das etwas mit ihr zu tun? Das ist nämlich für mich stolz. Oder ist sie einfach glücklich, weil du was geschafft hast und sie findet einfach toll, wenn du glücklich bist? Oder ist es wirklich im Sinne von, das wäre das nämlich, mein Freund, mein Ehemann, mein Partner hat etwas erreicht und das macht auch was mit mir. Stolz hat immer eine Verbindung zu demjenigen, der stolz ist.
Das stimmt. Wir können sie mal anrufen und fragen.
Ja. Ich habe ihre Nummer.
Natürlich, dass es mit deinem Papa so gut angekommen ist.
Jetzt bist du mit Pride um die Ecke gekommen.
Ja, jetzt muss ich aber nochmal dazu was sagen. Weil, also ich glaube einfach, dass Stolz dann angemessen ist, wenn man sich Ziele gesetzt hat und dafür Grenzen überwinden musste, jetzt auf einen selbst bezogen,
ja.
Dann finde ich, ist es völlig legitim zu sagen, ich bin stolz darauf. Und das kann dann nämlich auch nicht nur als, ich erfreue mich daran, dass ich das mal geschafft habe, sondern dadurch, dass es was Nachhaltigeres gibt es die Möglichkeit, dass man da auch in Zukunft in Situationen, wo man struggelt, sich dran zurückerinnern kann, dass man auf dem Weg dahin, was man dann mit viel Anstrengung geschafft hat, auch Hürden überwinden musste und es schon einmal gelungen ist. Das heißt, es stärkt die Selbstwirksamkeit nachhaltig.
Ja, ich verstehe das. Ich kann das aber schwer annehmen.
Aber das ist
auch
halt
wenn Leute mich loben,
ja,
spiele ich das tendenziell herunter,
ja,
weil ich Schwierigkeiten damit habe, Dinge wirklich für mich als Erfolg zu verbuchen. Es gibt Situationen, in denen ich merke, ich war richtig gut gerade. Ich habe super performt, ich habe heftig abgeliefert. Und dann berichte ich auch Freunden und Familie gerne davon. Aber es ist trotzdem so, dass ich, glaube ich, immer noch so einen leichten, runterspielen, nicht so ganz mir das anziehen wollen und eher verschämt weggucke, wenn jemand sagt, das hast du.
Aber das kann ja auch was mit sozialer Erwünschtheit zu tun haben, weil Leute, die sich auf die Brust klopfen und sagen, ey, ich weiß, dass ich gerade richtig geil war.
Also mein Gefühl ist eher so widerspenstig, was das Anerkennen von eigenen Erfolgen angeht.
Okay.
Insofern kann ich das verstehen, dass gerade daher auch dieser Wunsch kommt, zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein Meilenstein gewesen. So.
Ja.
Und das Beispiel mit deiner Frau, ich glaube nämlich nicht, dass sie sich selber mit dir schmückt, auch innerlich nicht.
Aber vielleicht,
wenn du was erreichst.
Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht freut sie sich, so einen coolen Dude abgeräumt zu haben.
Das kann sein, aber das ist trotzdem nicht, glaube ich, dass sie dann sich darüber aufgewertet fühlt, glaube ich, in dem Moment, wenn du einen Marathon läufst.
Aber meinst du, sie würde sich selbst abgewertet fühlen, wenn sie jetzt erfahren würde, dass ich AfD wähle?
Das ist ich glaube nicht, eine Abwertung. Dann würde sie sich getäuscht fühlen.
Ja.
Zu Recht. Ja. Und Konsequenzen daraus ziehen.
Ja, okay.
Ja, verstehe. Und wenn du den Marathon nicht schaffst, obwohl du dich richtig angestrengt hast, würde sie auch nicht denken, mit was für einem Typen bin ich denn zusammen, der schafft nicht mal einen Marathon. Also ich glaube, dass es bei ihr wirklich eine reine Freude für dich ist.
Ja.
Und sie sagt dann, dass sie stolz ist, aber nach meiner Definition meint sie etwas anderes. Es gibt aber Leute, die meinen das, was meine, so, und das ist meine Definition.
Also ihr war sehr ernst damit, weil sie hat ein T-Shirt extra drucken lassen für den Tag, für den Anlass, auf dem vorne irgendwie Hassmarathon 2018 Team Tim stand und hinten der Schmerz geht, der Stolz bleibt.
Ja. Dann muss ich mich mal mit ihr austauschen, mit meiner Definition von Stolz.
Ja,
aber so wie sie es meint, ist es authentisch und richtig benutzt.
Absolut. Und und um das jetzt irgendwie mal positiv zu konnotieren, weil Pride, ich denke jetzt gerade dran, weil wir sind noch im Pride Month, was sehr Positives ist, der aber von den ganzen rechten Trollleuten zum Stolzmonat auch umfunktioniert wird. Da haben wir, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr schon mal drüber gesprochen. stolz auf Deutschland, nämlich auf seine deutsche Herkunft. Aber Pride, stolz darauf, in vielleicht repressiven Umfelden sein Innerstes nach außen zu tragen.
Ja.
Seine genau. Queerness nach außen zu tragen.
Sich nicht zu verstecken. Das ist ja das, was stolz ist.
Risiken einzugehen für sich persönlich, weil die Message ist wichtiger als die Gefahr, der ich mich aussetze. Ist es da richtig angewendet in deiner Definition?
Ich finde, das ist eine interessante Aneignung des Wortes. Mhm. Für eine andere Sache. Da wird nämlich genau das benutzt. Leute, die stolz sind, tragen etwas ein bisschen vor sich her, für sich oder andere. Und etwas vor sich herzutragen, was nicht allgemein anerkannt ist als Erfolg. Also es ist leicht, als Europameister im Fußball stolz zu sein, weil alle das als Leistung anerkennen und gut finden. Aber stolz darauf zu sein, homosexuell zu sein, ist schwierig. Und deswegen finde ich das Benutzen des Wortes an der Stelle ziemlich klug und positiv.
Und Disclaimer, uns ist beiden natürlich völlig klar, dass es nicht nur darum geht, stolz auf seine Sexualität zu sein, sondern, glaube ich, den Lifestyle generell. Also, dass man halt das, wie gesagt, auch in der Öffentlichkeit zeigt.
Und das meine ich. Also, deswegen nicht stolz, sondern es offen, also so wie andere den Erfolg Europameister vor sich hertragen können, geht es darum, das nicht zu verstecken. Ja. Du würdest nicht verstecken, dass du Europameister geworden bist.
Ja, richtig.
Du musst aber leider immer noch manchmal verstecken, dass du homosexuell bist.
Und wenn man Deutschland in der Vorrunde doch ausscheidet, dann landen die Check24-Trikots auch alle schnell wieder im Schrank. Und dann laufen nicht mehr so viele damit rum.
Das findet Poldi nicht gut. Das ist eine geile Werbung.
Kennst du die Geschichte hinter den Check24-Trikots?
Nein. Die kriegen, wenn Deutschland Europameister wird? Nee. Wenn man das trägt und man die dich treffen, dann kriegst du 500 Euro, ne?
Ja, das ist eine Sache, aber viel interessanter ist, die haben nichts gekostet. Jeder konnte eins umsonst bestellen. Mhm. Das war eine Werbeaktion.
Ja.
Völlig umsonst. Ja. Und es sieht ja auf den ersten Blick, abgesehen von dem fetten Check24-Logo vorne drauf, aus wie ein Deutschland-Trikot, was natürlich sehr beliebt ist bei einer Europameisterschaft im eigenen Land. Und alles, was sie dafür machen mussten, waren halt ziemlich viele Daten preisgeben, weil die Adressen und so angeben mussten, wo das hingeschickt werden soll. Aber bezahlt haben sie nichts dafür. Mhm. Was für eine geniale, ekelhaft geniale Idee.
Und Poldi macht mit.
Und die scheinen ein krasses Werbebudget zu haben. Ich glaube, irgendwie 2 Millionen oder so von den Dingern wurden rausgeschickt.
Wow.
Das ist echt hart.
Und das, obwohl das pinke Trikot das meistverkaufte Trikot aller Zeiten
ist? Das meistverkaufte Auswärtstrikot. Okay. Und ich nehme mal an, dass das Check24-Ding nicht dazu zählt, weil es kein offizielles Trikot ist, sondern ein Werbet-T-Shirt.
Ja. Aber ist das Check24-Trikot? Oh Gott, wie häufig wir das Wort Check24-Trikot gesagt haben. Wir machen krass auf, wir sind Teil der Maschine.
Ja, weil die Werbung gut ist. Oh, das ist eine richtig gut gemachte Marketingstrategie. Ja. Aber möchtest du noch was zum Thema Stolz sagen oder Pride?
Haben wir ausschöpfend behandelt.
Wir sehen mal daran, dass Worte wichtig sind und Definitionen oder Austausch von Definitionen halt auch sehr wichtig ist. Weil
sonst redet man aneinander vorbei.
Und es entstehen viele Missverständnisse.
Genau.
Deswegen macht euch doch mal Gedanken, was ihr mit dem Wort Stolz verbindet. Und wenn ihr wollt, schreibt uns das. Macht ihr nicht, aber ihr könnt. Unter bielebo-podcast bei Instagram oder diebeleuchtetenbrüder@gmail.com in einem Wort durchgeschrieben. Ich wollte kurz mal noch den anderen Elefanten, den roten Elefanten im Raum ansprechen und ein Update zu Gordon geben, weil in der letzten Ausgabe war Gordon noch, Kater Gordon noch im Krankenhaus.
Oh ja, stimmt. Oh Gott, wie lange will die warten lassen?
Ja, ich habe da schon vor ungefähr 20 Minuten dran gedacht, dass man das vielleicht ganz an den Anfang hätte stellen sollen. Zumal es auch die mehrfache Rückmeldung gab, dass Leute dachten, aufgrund des Folgentitels Alles Gute, Gordon, dass es das Ende von Carter Gordon ist, das da verkündet wird.
Alles Gute im Sinne von Farewell, ja, nicht im Sinne von Get Well.
Exakt, genau. Das tut mir sehr leid, wenn Gordon lebt. Gordon ist wieder zu Hause. Er war noch, glaube ich, 1 oder 2 Tage länger, als ich in der Aufnahme der letzten Folge wusste. Es hat alles sich hingezogen, aber dann konnten wir ihn abholen und er ist wieder da. Und das ist gut. Er kann pinkeln. Problem ist, er pinkelt mehr in die Wohnung als jemals zuvor. Das war die ersten Tage noch nicht so. Mittlerweile ist es auf einem absoluten Höhepunkt der Schlimmheit. Das nervt, aber er ist soweit wieder okay. Außer, dass er, dass ihm ein Kardiologentermin empfohlen wird. Er soll ein Herzecho bekommen, weil er hat einen sogenannten Galopprhythmus. Herzrhythmus. Nicht bum bum, sondern Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Also einen zweiten Herzschlag, den er nicht haben sollte. Also einen dritten eigentlich, den er nicht haben sollte.
Ja.
Genau, aber erstmal müssen wir das mit dem Pipi und den Stein in seiner Blase noch weiter in den Griff kriegen. Und dann geht's mal zum Katzen- oder zum Tierkardiologen, was es wirklich gibt.
Wow.
It's a real thing.
Ja, also in diesem Sinne alles Gute, Gordon.
Alles Gute, Gordon, weiterhin. Entschuldigung, ich habe dann mit dem Bild bei Instagram, auch das ist übrigens ein guter Grund, uns bei Instagram zu folgen, habe ich direkt am Tag des Erscheins Entwarnung gegeben, indem ich ein Foto des bauchrasierten Gordon als Werbefoto benutzt habe.
Also wenn ihr solche Überraschungen nicht mehr erleben wollt, folgt uns auf Instagram. Und wenn ihr neu zu unserem Podcast gestoßen seid, auf einer nicht näher betitelten Podcast-Plattform, dann schaut doch vielleicht auch mal an unseren YouTube-Kanal rein. Da könnt ihr uns sehen in Bewegtbildern. Da ist zwar seit ein, zwei Monaten nichts mehr passiert, aber davor umso mehr. Und da kann man nicht nur, aber auch was über Videospiele sehen. Also das nochmal als kleinen Werbeblock. Wir könnten jetzt auch nochmal richtig, richtig fies sein für die Leute, die uns nicht auf Instagram folgen und das einfach alles Gute, Gordon 2.
Alles Gute, jetzt aber wirklich. Nein, ich habe schon den Plan gefasst, dass wir jetzt nochmal im Laufe dieses Podcasts irgendwie über das Thema Vorurteile sprechen müssten, dann können wir schreiben, alles über Stolz und Vorurteil. Das würde mir ganz gut gefallen. Wie findest du Vorurteile?
Wie ich die finde?
Ja, findest
du die? Finde ich vor. Manche finde ich gut. Manche teile ich. Ich glaube, die sind wichtig. Vorurteile sind wichtig.
Vorurteile sind wichtig, ja. Geht nicht ohne.
Vorurteile sind eine Annäherung. Zumal Vorurteile, man meint...
Moment, stopp, da möchte ich direkt widersprechen. Eine Annäherung an was?
Der Versuch einer Annäherung an ein Urteil. Auf Basis der vorliegenden Information.
Ehrlicherweise sind Vorurteile in den meisten Fällen Urteile.
Ja, aber das ist nämlich genau der Punkt. Man spricht dann von Vorurteilen, wenn es Urteile aufgrund von fehlerhaften, lückenhaften oder verzerrten Informationen
vereinfachten, würde ich sagen.
Oder vereinfachten. Ja, oder einfach auch nur wenigen. Also... Ja. Und vor allen Dingen spricht man, glaube ich, dann von Vorurteilen, wenn sie falsch sind. Also, sonst würde man selten von Vorurteilen sprechen, oder?
Da habe ich auch lange dran geglaubt, aber das habe ich auch damals schon im Podcast erzählt. Es war ein
Vorurteil.
Es war ein Vorurteil, was ich mal herausgefunden habe, als ich über Vorurteile unterrichtet habe.
Ja, ja.
Und da habe ich, du wirst dich gleich erinnern, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe, da habe ich aber erstmal so in die Runde gefragt, wer von Ihnen würde sagen, hat Vorurteile? Und dann haben sich alle gemeldet, außer eine Person.
Ja.
Und dann habe ich sie angesprochen. Hör auf, dich zu bewegen.
Ich habe mich doller bewegt, damit es wieder geheilt wird.
Ich muss dich da gleich irgendwo festbinden. Und dann meinte sie, ich habe gar keine Vorurteile. Und dann meinte ich, das wollen wir mal sehen. Das finden wir noch raus. Interessant, dass sie das so meinen, aber schauen wir mal.
Danke. Also das ist ja für dich ein Elfmeter gewesen.
Ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, die melden sich alle, ehrlich gesagt. Und dann ging es um ein Fallbeispiel, wo ein türkischer Patient eine Rolle spielte. Und dann ging es darum, diesen Menschen anhand des Fallbeispiels so ein bisschen zu charakterisieren. Da meldet sie sich und sagte, na, er ist bestimmt ein Familienmensch, weil er ist ja Türke.
Da ist sie aber auch voll... Also
voll rein. Ich habe das gar nicht aufgebaut.
Die Schnauze halten
ich sollte, für den Rest der Stunde. War gar keine Falle, die ich bauen wollte. Die ist tatsächlich einfach sehr gut ergeben. Und dann ist mir aber auch selbst erst so richtig in dem Moment aufgegangen. Natürlich, das ist ein Vorurteil.
Ja, na klar. Und
natürlich
das
ist es ein Vorurteil.
Bei ganz anderen Sachen fängt das ja an. Das ist ja, also ich habe mal im Biologieunterricht gelernt, dass der Mensch, also wie viele Farbtöne es gibt, wie viele Billionen Farbtöne es gibt und wie viele Worte für Farbtöne wir haben.
Und das Zinnoberrot, sehr viele.
Ja, sehr viele, aber nicht annähernd Billionen.
Nee, das stimmt.
Und wenn wir die nehmen, die wir alltäglich gebrauchen, was wir alles blau sagen, ist echt ein breites Spektrum innerhalb des Farbspektrums. Und dass das Gehirn aber so funktionieren muss, weil das gar nicht anders funktionieren kann, als mit Vereinfachung und auch, denn sonst können wir gar nicht anfangen, über irgendetwas zu sprechen.
Ja.
Und das gilt natürlich für Vorurteile in einem gewissen Maß auch. Und gefährlich werden sie aber dann, wenn aus den Vorurteilen Handlung werden. Also wenn ich Leute auf Basis von etwas bewerte, einsortiere, verurteile, vielleicht auch sogar aufgrund
verurteile aufgrund durch von Vorurteilen. Vorurteile.
Ja, dann wird es natürlich sehr gefährlich. Man muss dazu auch wissen, dass man sich dem Urteil kaum jemals annähern kann, weil es insofern immer ein Vorurteil bleibt, ist, dass man nie komplett voll informiert ist.
Es ist immer eine Vereinfachung.
Die Frage ist, wo ist die Grenze, wo man sagen kann, das ist eine informierte Meinung und das ist ein Vorurteil. Ab welcher Informiertheit ist es okay? Und das ist ja auch alles völlig fließend und komplett. Von Fall zu Fall komplett unterschiedlich.
Exakt das, ja.
Und deswegen ist das ein gutes Beispiel für einen gefühlten Begriff, den man so benutzt, den man auch viel benutzt und wo sich auch alle irgendwie ein bisschen einig sind. Das ist ja auch interessant, dass man, obwohl das der einfach funktioniert und wo ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber machen würde, was sind jetzt eigentlich, auch wenn ich das sonst immer gerne mache, was sind eigentlich genau die Kriterien, wann man von einem Vorurteil spricht oder nicht, weil alle wissen, wie es gemeint ist, alle können es qualifiziert benutzen.
Aber auch da wahrscheinlich meint man dann unterschiedliche Sachen, obwohl man das gleiche Wort benutzt. Das ist auch, spannend. Auch so entstehen Missverständnisse.
Ich finde, häufig ist Vorurteil einfach sowas wie ein Euphemismus für Rassismus oder so oder Sexismus, wo man einfach sagen muss, hier geht es eben nicht darum, dass du einen vorschnellen Schluss ziehst oder nicht informiert bist, sondern hier geht es darum, dass du gezielt Leute aufgrund von bestimmten Merkmalen in eine Richtung drückst oder dadurch auch die Ebene, die Gesprächsebene verschiebst oder Macht ausübst oder Leute diskriminierst. Und deswegen würde ich da dafür plädieren, immer lieber von dem zu sprechen, was es ist, nämlich im Zweifel Rassismus.
Auch da nochmal verwiesen auf die Dokumentation, über die wir vorhin gesprochen haben. Und apropos nochmal Definition, ich hatte auch neulich im Unterricht hatte ich das Thema Diversität und dann habe ich eine kleine Aufgabe gestellt, der ganze Kurs sollte sich eine Definition des Wortes Diversität überlegen. Die sollten nicht googeln, sondern die sollten gemeinsam mit ihren, Achtung, diversen Meinungen versuchen, das möglichst auf eine Definition runterzubrechen, was sie darunter verstehen. Und das war ganz interessant anzuschauen. Und ich musste so lachen, weil der letzte Satz, also es war natürlich eine relativ lange, weil man musste halt ganz viele verschiedene Ideen da irgendwie reinbringen. Deswegen waren das irgendwie 4, 5 Zeilen oder so. Und der letzte Satz war, unter Diversität verstehen alle Leute aber auch unterschiedliche Dinge. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich eine geile Definition, wo am Ende drin steht, also eigentlich kann man es nicht definieren. Die Ironie dahinter ist irgendwie, die sind nicht so richtig angekommen.
Die Definition von Diversität ist sehr divers.
Sehr divers, Punkt. Fand ich lustig.
Ja, ganz gut. Irgendwas hatte ich gerade noch anderes. Einmal wollte ich wissen, warum eigentlich Joshua Kimmich Joshua und nicht Joshua heißt.
Ja, weiß ich nicht. Musst du seine Eltern fragen.
Und welcher Journalist hat das zuerst rausgefunden? War stolz wie Bolle.
Und warum wissen es trotzdem nicht alle?
Ja, richtig. Und über den gibt es auch gerade eine Dokumentation mit der ganzen Impfgeschichte. Hast du das gesehen?
Die hab Dokumentation habe ich nicht gesehen, nein.
Okay. Egal, ich wollte das nicht wieder aufwärmen. Es fiel mir gerade ein, weil ich eigentlich was anderes zu deinem Thema noch sagen wollte und das mir entfallen ist. Und dann habe ich mich an den nächsten Strohhalm geklammert, der da Joshua heißt.
Den du dir aber selber gesucht hast.
Ja, ich habe in meinem wie heißt das bei Sherlock? Brain? Mind?
Gedanken, Palace. Genau, Gedankenpalast. Ich war in Berlin.
Ich auch.
Bei dir ist es aber nicht so besonders, bei mir ist es besonders.
Aber sehr besonders ist, dass wir gleichzeitig in Berlin waren.
Dass wir zufällig gleichzeitig da waren und uns dort getroffen haben. Da möchte ich auch gleich noch kurz was zu sagen. Du Hypocrit, werde ich dir gleich mal aufzeigen, warum du... Was heißt Hypocrit auf Deutsch?
Heuchler.
Heuchler. Du, oh Gott, Heuchler klingt so viel böser als Hypocrit. Du... Heuchler. da möchte ich ja gleich einmal drauf zurückkommen. Aber ich habe Urlaub gerade aktuell und ich wusste, letzten Donnerstag wird das Wetter gut. Hat mir zumindest meine Handy-App verraten, das stimmte auch. Und deswegen habe ich mir spontan ein Morgenticket nach Berlin gebucht und abends wieder zurück, um mir die Stadt mal anzugucken. Weil du hast so viel davon geschwärmt, das ist deine absolute Lieblingsstadt auf der ganzen Welt. Alle anderen Städte sind scheiße gegen Berlin.
Nein.
Überall schmeckt es kacke und so weiter. es ist nirgends so cool und progressiv wie in den coolen Stadtteilen dort. Und das wollte ich mir mal angucken. Und ich habe ja auch so viele klare Bilder über Berlin, hatten wir auch schon mal thematisiert. Und dann bin ich einfach da 35.000 Schritte durch Berlin gelaufen, insgesamt 24 Kilometer oder so. Und habe mir mal diese Stadt angeguckt. Und das war okay. Es war eine okay Stadt. Ich habe natürlich bei weitem nicht alles gesehen, weil Berlin ist nun tatsächlich riesengroß. Aber ich habe trotzdem einen guten Eindruck bekommen und ich musste über eine Sache ganz, ganz doll lachen, nämlich, dass ein großes Graffiti auf der Wand stand an der einen Ecke, als ich mich auf dem Weg Richtung Kreuzberg gemacht habe, da stand Polizei abschaffen. Habe ich mich so hingestellt, mir das durchgelesen und dachte, das ist eine starke Forderung. Ist das denn so sinnvoll? Ich bin zum Schluss gekommen, eher nicht so. Ich
glaube, die haben wahrscheinlich dieses Defund the Police aus den USA falsch übersetzt.
Falsch übersetzt, ja, das kann sein. Und nicht das Konzept dahinter verstanden. Und dann dachte ich, ja, okay, nice try, aber kann ich jetzt nicht mitgehen. Und einige Minuten später bin ich an eine ganz andere Ecke gekommen. Also das hat sich nicht darauf bezogen, aber war aus dem ähnlichen Genre. Und da musste ich noch länger drüber nachdenken. Da stand alles abschaffen. Als Forderung an der Hauswand. Einfach riesengroß.
Das passiert alles, zu unserem Podcast.
Alles abschaffen.
Alles.
Und das fand ich interessant. Ich habe überlegt, das lohnt sich vielleicht mal, erstmal zu erklären, was das denn bedeutet. Was heißt denn alles abschaffen?
Übrigens ist es einfach guter Humor, eine gute Parodie.
Ja.
Auf sich selbst vielleicht ein bisschen, Augenzwinker, selbstironisch vielleicht auch auf andere. Alles abschaffen. Okay, naja, das ist hier der Todesknopf im Zweifel, ne?
Der Todesknopf.
Aber abschaffen heißt ja nicht zerstören.
Das stimmt.
Abschaffen, naja, wenn du es jetzt so ganz humorlos links interpretierst, ist es das Abschaffen von Strukturen. Also Individuum in den Vordergrund, alles einfach miteinander selbst aushandeln und die keinerlei Struktur, keine Machtverhältnisse. Kein Geld, keine Systeme.
Ich finde es sehr schön, wie deine Interpretation eines Linken ist und frage mich, ob da Vorurteile im Spiel sind.
Oh, da stehen eine Menge Urteile sind da mit im Spiel. Ich habe über nicht so viele Urteile wie über Linke. Okay. ja, aber gute, also mal abgesehen von dieser humorlosen Lesart, finde ich alles abschaffen.
Also auch die Frage schwingt für mich auch mit, ist das eine singuläre Forderung? Also macht man einmal so Tabula Rasa und dann dürfen auch wieder neue Dinge entstehen oder alles, was entsteht, muss sofort wieder abgeschafft werden?
Ich finde, es klingt ganz so ein bisschen wie das, was wir über die hier die Apokalypse gelesen haben, mit so, es regnet Blut und so, weil ich mir das so stufenmäßig vorstelle. Dann finde ich es interessant. Wenn man alles abschaffen will, muss man ja anfangen mit irgendwas. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an und schaffen erstmal Baumärkte ab. Dann gibt es erstmal keine Baumärkte mehr. Mhm. Und dann gucken wir mal, was das mit der Menschheit macht. Dann schaffen wir eins der Grundgesetze ab. Gucken wir mal, was dann passiert.
Aber da stand nicht alles nacheinander abschaffen. Da stand schon alles abschaffen.
Schaffen wir, doch, ich würde das nacheinander machen. Und dann immer gucken, wie es sich auswirkt. Und dann vielleicht macht man so eine Liste mit allem, was es gibt. Und dann randomisiert man zufällig. Dann kommt
das
Zoos.
Das ist richtig.
Zoos kommt weg. Dann kommt
was passiert mit den Tieren?
Kopfbedeckung kommt weg.
Ja.
Manchmal sind Sachen harmlos, manchmal passiert was Gutes, manchmal passiert was ganz Schreckliches. Aber man macht einfach immer weiter. Bis nichts, so wie in so einem Computerprogramm, wo die Sachen nacheinander so weggehen.
Ja, ja.
Und irgendwann ist nichts mehr über und dann ist alles abgeschafft.
Ja, und dann?
Also, theoretisch kannst du das hier weitermachen. Ne?
Ja, ja.
Also, du schaffst einfach die Sachen. Du musst es natürlich dann enforcen oder so, aber wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es Widerstände dagegen gibt, sondern man hat es einfach.
Wir schaffen die Religion ab, alles klar. Gar kein Problem.
Und Menschen abschaffen finde ich schwierig, weil ich wirklich finde, man kann keine Menschen abschaffen, weil das Abschaffen in Abschaffen steckt wirklich...
Mord.
Also ist eben nicht Mord. In Abschaffen steckt, dass etwas künstlich erzeugt wurde, was man einfach wieder wegnehmen kann. Also eine Institution, ein Gesetz und so.
Ja,
Menschen
ja.
kann man
kein abschaffen. Kein Leben. Man kann kein Leben abschaffen.
Es gibt ein Lied von Tokotronic, das heißt Abschaffen. Und da gibt es die Zeile, die Revolution wird am Ende den Tod abschaffen. Abschaffen, abschaffen. Das ist das Letzte. Weil die, das ist auch wieder so eine kleine Parodie, ne? Die wollen alles immer abschaffen und am Ende schaffen wir noch den Tod ab. Konzepte kann man abschaffen. Und dann schafft man vielleicht irgendwann Kommunen ab oder Regierung. Dann wird es immer krasser.
Sportvereine.
Sport, ja.
Das ist bei Europameisterschaft.
Das finde ich gut. Und dann sucht man sich aber den, vielleicht noch, entweder man macht es random
aber
oder man sucht
geht's?
Sich den perfekten Weg, die perfekte Route, dass es erst immer besser wird. Also was ist die beste Sache, die man abschaffen kann?
Religion.
Gut, auch eine starke These. Ja, aber vielleicht, weiß ich nicht. Dann würde wahrscheinlich auch einige Probleme auftauchen. Ist auch die Frage, wie man Religion abschaffen kann. Du kannst halt Konfession abschaffen. Religion ist schwierig.
Mhm. Das gehört zu Menschen dazu.
Dann ist es wirklich privat, das Religiöse. Wenn das ganz privat wird, dann bin ich dabei. Das finde ich gut. Aber die müssen sich auch irgendwie schon organisieren. Sonst ist ja jeder einzeln individual religiös.
Jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Jeder kocht seinen eigenen Gott. Bei lebendigem Leibe. Ja, finde ich cool. Alles abschaffen.
Alles abschaffen.
Warum bin ich ein Heuchler?
Das machen wir nach der Pause.
Okay. Wir laufen auf die Stunde zu.
Ja, und dann kommt wieder der alberne Teil.
Gut, wir waren wenig selbstreferenziell. Hm. Viel über Sachen, Inhalte und Dinge.
Ja, aber immer sehr aus der Ich-Perspektive.
Jetzt sind wir gerade selbstreferenziell.
Wir können das nicht lassen.
Alles Weitere nach der Pause. Wir trinken ein paar Shots in der Zwischenzeit.
Genau, weil wir sind nämlich Heuchler.
Pause.
Da sind wir. Wir sind immer noch draußen im Garten und nehmen diesen Podcast auf. Und ich wollte dir jetzt erzählen, warum du ein Heuchler bist.
Ja, wolltest du. Ich dachte, wir fangen nochmal an mit...
Stille.
Es hat sich ein bisschen verändert, es ist noch ein bisschen schöner geworden.
Wieso?
Vielleicht ist es auch, weil die Atmosphäre insgesamt noch wie von Dimmer, die Natur hat ihren Dimmer angeworfen.
Ich bin ja immer Fan von hellem Deckenlicht, ne? Das geht auch für die Natur.
Das ist hellste Deckenlicht überhaupt. Nee, und entweder kontrastieren dann die Vögelgeräusche sich noch besser damit oder sie sind anders, weil sie schon langsam in die...
Beschreib mal die Atmosphäre, das sehen die Leute ja nicht, die es hören.
Gehen. Naja, die vorhin noch von der Abendsonne angestrahlten Bäume sind jetzt gänzlich im Schatten versunken, aber der Himmel hat noch an der entsprechenden Stelle einen hellen Film. Und die Farben sind nicht sehr bunt. Es ist nicht irgendwie, dass da noch viele Rottöne sind.
Bisschen pastellig.
Ja, es ist sehr pastellig. Ein sehr pastelliger Himmel. Und dann fliegen immer noch so einzelne Vögel, die noch nicht gecheckt haben, dass jetzt echt Schlafenszeit ist. Ganz hoch über den Himmel. Ist schön, ist sehr ruhig, windstill, es bewegt sich nichts. Es liegt alles so da, im satten Grün. Ist gut.
Ist gut, ne? Du bist ein Heuchler.
Ich wollte das nur hinauszögern.
Und zwar, als wir uns in Berlin getroffen haben, habe ich dir meinen kulinarischen Tag berichtet.
Ja.
Nämlich, dass ich morgens um, weiß nicht, 9:45 kam ich an und dann habe ich erstmal mir ein McDonald's-Frühstück gegönnt. Und mein Plan war, nachdem wir uns getroffen haben, noch bei Subways zu essen. Und das fandst du nicht gut. Und warum? Erklär mal kurz, warum du das nicht gut fandest.
Ach, ich fand, das heißt nicht gut. Da gilt natürlich, was ein weiser Mann namens du mal gesagt hat, was den Leuten gefällt, sollen sie doch tun, wenn du gerne, wenn du Freude daran hast, dir einen Sub reinzuziehen.
Ich war richtig stolz auf mich.
Ich habe da so ein paar Vorurteile, aber das ist mein Problem. Mir gefällt es natürlich besonders gut in Berlin, immer wieder, wenn ich da bin, mich an den verschiedenen Sachen zu laben, die diese Stadt zu bieten hat, die Hamburg nicht zu bieten hat. Und
wovon es nach meinem Dafürhalten nichts gibt, aber das ist ein anderes Thema.
In Berlin?
Ich glaube nicht, dass es in Berlin irgendwas gibt, was es nicht auch in Hamburg gibt. So an Essens.
Auf jeden Fall richtig viel. Und schon vor allen Dingen in der Dichte und der Häufigkeit,
ja, dass du einfach
easy überall an der Straße
das ist was anderes.
Für schmales Geld rausholen kannst und nicht dafür in ein fancy Restaurant gehen musst. Und deswegen hätte ich gedacht, wenn ich nach Berlin gehe, also wenn ich jetzt wie du da einen Tag verbracht hätte, dann hätte ich mir da irgendwelche geilen Sachen rausgesucht an der Straße und wäre nicht dorthin gegangen, wo das Essen 1:1 so ist, wie du es kennst. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, warum ich ein Heuchler bin.
Na, also deine These ist ja, man sollte oder du würdest das so angehen, dass du die Möglichkeiten der Horizonterweiterung nutzen möchtest und nicht die Dinge tun möchtest, die du eh schon
nicht
kennst.
Immer.
Nee, also nicht in dem immer. Konkreten
aber
Fall.
Aber in dem Fall wäre es eine genau. gute Gelegenheit also, gewesen,
wenn
nicht
man
zu McDonald's und Subway zu gehen.
Sich sowieso aus einer Komfortzone rausbewegt,
ja,
was das
Beispiel.
Ja für mich auf jeden Fall war, genau. Weil ich hab das noch nie gemacht, irgendwie einfach alleine irgendwo hinzufahren, um mir das anzugucken.
Das
finde ich
auch wirklich krass und voll cool. Und nicht um das andere nichts. Egal, da rede mal weiter. Ich manövriere mich hier in.
Und das findest du vielleicht ein bisschen schade. Vielleicht kann man das so sagen. Aber wie kannst du es dann verargumentieren, dass ich in die weite Welt fahre, aus meiner Perspektive, und dann da aber 2,5 Stunden mit meinem Nachbar verbringe, der du bist?
Das ist die Heuchlerei.
Na, was man noch überall machen könnte. Machen können wir in Hamburg fast jeden Tag
also
machen.
Also erstens ist ja gerade das doch was Besonderes, dass wir beide zusammen darum tuckern. Das ist ja schon irgendwie.
Ja, dann ist auch genauso, cool. genauso besonders, dann da ein Chicken Teriyaki zu essen.
Ja, könnte man argumentieren. Finde ich, ist schon eine andere Sache. Aber du hast mir einfach einen Ball hier hingelegt, um damit zu spielen. Dann will ich das auch tun. Zum einen möchte ich mal sagen, ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte gerne eigentlich mit dir, wäre ich mit dir einfach ein bisschen durch Berlin gestromert. Und wir hatten das dann ja auch so verabredet und fand ich auch voll cool. Und es war auch vom Zeitpunkt her so, dass ich sage, ja, der Zug fährt dann und dann oder so und so häufig. Und das passte irgendwie ganz gut, dass wir uns da noch kurz treffen. Und dann war ich aber eigentlich einfach nach dieser Woche, war ich so gerädert, weil es war so eine krasse Konferenz, auf der ich war. Es war ganz viel darauf hingearbeitet und alles fällt einem ja dann von einem ab. Und dann merkt man ja erst das frühe Aufstehen, den ganzen Stress und so weiter, wenn das dann durch ist. Und ich war einfach, wir haben uns dann irgendwo an die Spree in so ein Liegestuhl gesetzt und völlig überteuertes Bier getrunken. Ich war zu gar nichts anderem mehr in der Lage. Das heißt, das, was ich eigentlich irgendwie dann auch cool gefunden hätte, so, dann hatte ich hinterher gesagt, ein bisschen schlechtes Gewissen, du bist dann extra von da, wo du warst, da hingekommen. Wir sind ein paar Meter an der Spree lang gegangen, haben uns in Dings gesessen, bald gegenüber vom Hauptbahnhof und dann bin ich in den Zug gekippt und habe deinen Tag damit ein bisschen zerstückelt. Ja, aber grundsätzlich fand ich das gerade nach all dem, worüber wir so gesprochen haben, eigentlich eine schöne Idee.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Und war ja auch irgendwie dann. Ich fand das gut, auch nach diesem Kram direkt. Ich kam da raus, direkt dich davor zu treffen. Ich hab dir noch eine bunte Tüte gepackt.
Ja, das war ganz lieb.
Und das war ein interessanter Kontrast. Das ist so, wie wenn man Leute in einem falschen Kontext trifft oder so.
Das gehört hier nicht her eigentlich. Ja. Ja.
Ich fand's gut. Es war ein schöner Abschluss für meinen eigenen Berlin-Trip. Und was du am Anfang gesagt hast, dass du so war okay. Das, und du hast nicht alles gesehen. Das ist ja für mich das Entscheidende. Ich war ja auch schon ganz häufig in Berlin und es hat mir gar nichts gegeben. Oder mal ist es so, mal ist es so. Jetzt war es zufällig die ganzen letzten Male so, dass ich es mega genossen habe. Und das steigert man sich dann vielleicht ja auch rein. Aber für mich, und das habe ich hinterher auch nochmal, haben wir auch kurz drüber gesprochen, festgestellt, ist inzwischen einfach das Besondere, dass ich in Berlin irgendwie mich nicht als Besucher fühle, weil ich da halt irgendwie jetzt immer eine Funktion habe.
Ja.
Und dadurch, und auch wenn ich dann Leute da besuche.
Als
und
mit Erweiterung denen, des Arbeitsplatzes.
Genau. Und wenn ich dann einfach irgendwo hin muss und auf dem Weg dahin bin, weil da das halt ist und es mir gar nicht angucke, sondern es so um mich herum ist, dann, oder wenn ich mit Freunden, die da wohne, und das ist ja sowieso immer das Geilste, wenn man Orte zusammen mit Leuten
begeht, Einheimischen,
die das kennen, dann ist das nochmal eine ganz andere Art. Und ich glaube, dass mein Schwärmen nicht nur oder zu einem kleinen Teil daher kommt, was für eine Stadt Berlin faktisch ist, wenn man da geht mit seinen Augen und Ohren und sich das anguckt und anhört, als das, mit wem ich da bin, wie ich da bin und was ich da tue. Und dadurch erfüllt Berlin für mich einfach eine sehr besondere Funktion in den letzten 2 Jahren. Und das ist schön.
Das ist schön.
Und aber unabhängig davon, voll geil, dass du einfach sagst, ich habe frei, ich habe Zeit, ich habe Bock mal loszufahren und mach das.
Ist auch ein bisschen einfacher, weil wenn man dann irgendwie so zum Beispiel im Arbeitskontext erzählt, dass man irgendwie gerade Urlaub hatte, dann ist ja immer die Frage, und warst du weg? Das ist ja immer die Frage.
Ja, wirklich, ne?
Ich hab mich
auch schon so oft ertappt dabei. Weil man greift da ja so zu Plattitüden und wie die Leute dann verschämt manchmal antworten und sagen, ja, ich war gar nicht weg. Und dann erklären, warum. Und
Ja. Das muss ich natürlich auch immer machen, nur dass ich dabei nicht verschämt bin, sondern eher genervt. Weil mich das halt irgendwie schon ein bisschen stört, dass es immer so vorausgesetzt wird. Ich meine, ist ja schön, wenn das Leuten ganz, ganz viel gibt. Und wir haben ja auch schon oft genug drüber gesprochen, aber ich finde so diese Grundannahme, nur weil man selber sein Leben so strukturiert hat oder vielleicht auch nur das Gefühl hat, man müsste das tun, das dann von allen anderen zu erwarten, finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig.
Meistens ist es ja so, dass das eher in einem selber passiert. Also, dass die Leute das Shaming vorhersehen und sagen, oh, die finden mich dann bestimmt doof oder langweilig oder uncool oder sonst was. Aber ich habe das auch schon erlebt, dass das offen gemacht wird, dass wirklich Leuten gesagt wird,
wie kannst du nur?
Das ist ja, du musst doch weit in die Ferne reisen. Und so richtig. Denkst du, dass die Leute fühlen sich schon für sich schlecht genug, ihr müsst nicht noch drauf rumtrampeln und es denen, also wie fies und blöd und unsinnig.
Aber die Plattitüden gehen auch noch weiter, weil ein meist oder ja wahrscheinlich immer genutzter Satz von mir ist, ich fühle mich zu Hause eigentlich ganz wohl oder ich bin einfach sehr gerne zu Hause. Ich bin da sehr glücklich. Dann kommt auch immer in abgewandelter Form ein Satz wie, also ja, das ist ja auch eigentlich auch ganz toll. Also das ist auch das, ich fühle mich auch zu Hause wohl, aber.
Ja, die Leute wollen ja gerne. Das ist, die meisten versuchen ja. Nur manche, die ich eben beschrieben habe.
Ja, genau.
Hauen rein.
Also, aber jetzt kann ich sagen, ich war in Berlin.
Yes. Aber
geil, gut, wie lange? Ein Tag. Aha, mit deiner Frau? Nein, alleine.
Ich habe einen Nachbarn getroffen. ich frage jetzt deswegen extra immer nicht, wo warst du, sondern was hast du gemacht?
Ja, ach, eine cool, viel bessere Frage.
Woche frei, voll schön, was hast du gemacht?
Ja, ich frage meistens, war es gut? Oder
und dann, ja, auch passend, ja.
Ja.
Und dann kann man immer bestätigen und sagen, oh, das ist völlig egal. Ja. Oh, du warst weg. Oh, cool, du bist zu Hause geblieben. Richtig toll.
Ja, kann man braucht man ja auch ab und zu mal, ne? Sich so richtig, richtig schön entspannen. Und dann könnte ich immer noch den nächsten Schritt machen und sagen, naja, ich mache das fast immer so, wenn ich kann. Aber ja, na gut.
Ich hatte vorhin noch einen geilen Lifehack heute tagsüber, den ich noch teilen wollte mit der Community hier. Es ist mir entfallen. Wir haben so viele gute Lifehacks. Wir sind echt die Lifehacker.
Weiß ich nicht, ob die alle gut sind.
Mhm. Beste Lifehacks überhaupt. Ohne Handtuch duschen und so.
Naja, da habe ich schon, als du die Geschichte erzählt hast, mit dem Wort Lifehack gehadert.
Nicht nur du.
Darf ich dir mal eine Frage stellen, die ich allen Menschen irgendwie auch empfehlen möchte für ihre privaten Gespräche?
Ja.
Das ist natürlich eine coole Frage.
Oh, ich habe keinen Flugmodus an.
Und ja, wir sind aber draußen. Ich habe die Hoffnung, dass das...
Ist das was anderes?
Da haben die genügend Platz, woanders hinzugehen, die Strahlen. Was? Nicht direkt in den Laptop oder ins Mikrofon. Ist es eigentlich das Mikrofon oder Laptop? Mikrofon, ne?
Mhm.
Laptop, meinst du?
Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Man weiß es nicht. Ist auch egal. Also sollte es jetzt die letzten 1 Stunde und 10 Minuten die ganze Zeit so ein hässliches Handygeräusch gegeben haben, sorry dafür.
Aber ich hatte das auch
jetzt hier. Jetzt hört's auf.
Es war weit weg.
Wird schon gut gehen. Also eine Frage, die ich, können wir gut auf Dates mitnehmen oder Spieleabende oder wenn ihr mal nicht wisst, wie das Gespräch weitergehen soll, stellt doch mal folgende Frage. Wenn du 3 Serien aus deinem Gedächtnis löschen könntest, um sie noch einmal von vorne zu gucken, ohne dass du schon weißt, was passiert und wie du die findest und so weiter. Welche 3 wären das?
Ich soll die Frage jetzt beantworten.
Ja, natürlich sollst du die Frage beantworten.
Ich würde gleich lieber über die Frage reden.
So, wenn ich deinen Blick richtig deute, möchte ich nicht mit dir über die Frage reden. Ich möchte mit dir nur über deine Antwort hören.
Aber wahrscheinlich ist das weniger interessant, wenn ich die Frage beantworte. Okay.
Kannst du danach machen.
Sag du mal, deine 3 Serien.
Meine 3 Serien sind auf Platz 1 auf je, also man muss sie gar nicht ranken, aber welche mir als allererstes eingefallen ist, war Breaking Bad. Weil, und das ist nämlich interessant, ich habe mit einem gemeinsamen Bekannten darüber auch gesprochen, der jetzt auch unseren Podcast hört, mein ehemaliger Mitbewohner und Laufkollege, liebe Grüße.
Herzliche Grüße.
Mit dem habe ich diese Frage auch besprochen und der hat dann relativ schnell die Simpsons gesagt. Und dann habe ich gesagt, also ich finde das eigentlich eine coole Antwort.
Alle 33 Staffeln.
Ich finde das prinzipiell eine coole Antwort. Habe dann aber zu bedenken gegeben, man muss sich vorstellen, man guckt es jetzt heutzutage mit dem, was man halt schon kennt. Ne? Also.
Ja,
und auch,
das habe ich ja gerade mal angeguckt. Ich habe also die ersten 4-5 Folgen Simpsons zum ersten Mal geguckt.
Ja, aber halt ohne die Nostalgie, die dahinter steckt.
Ja.
Also wenn man das wegnimmt und sich wirklich, da muss man sich ja wirklich die Serie gesondert in der Qualität anschauen und überlegen, ob einen das heutzutage immer noch so begeistern würde. Und ich glaube, Breaking Bad würde mich heutzutage immer noch genauso begeistern wie damals. Die Simpsons nicht. Da ist er dann auch von abgerückt. Dann habe ich mir gedacht,
hast du ihn überzeugt, dass seine
Meinung falsch ist.
Genau. Das reinwerfen, bevor ich ins Bett gehe. Ich würde Lost löschen.
Und nicht nochmal gucken.
Das ist die Gewinnerantwort.
Das ist eine andere Frage.
Oder nach der 4. Staffel aufhören oder nach der 3.
Nach der 3., ja.
Und dann das Ende neu schreiben.
Vielleicht. Aber da habe ich mich richtig geärgert. Also da hätte ich gedacht, oh Mann, wenn ich das gewusst hätte.
Aber niemand hat es gewusst. Nicht mal die Macher haben es gewusst.
Löschen. Löschen ohne wieder gucken. Das ist auch eine gute Frage.
Mhm.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Ich hoffe, man konnte diese gute Antwort hören.
Lost löschen, ohne es erneut zu gucken.
Genau. Also, Breaking Bad dann habe ich auch länger überlegt, dass sich das vielleicht gar nicht so da lohnt, weil es sind insgesamt nur 12 Folgen, aber natürlich würde ich dann Fleabag nochmal gucken wollen, weil auch das mich genauso begeistern würde und ich das dann auch in einem Monat dreimal gucken kann und mich jedes Mal wieder dran erfreue. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche noch so richtig Feelgood. So langanhaltende Feelgood-Geschichte. Und da Parks bin ich. Recreation. Ja, das war vielleicht knapp Platz 4.
Ja.
Es wäre New Girl.
Okay. Also, ich muss über die Frage reden. Mein Problem mit der Frage ist, wenn du das löscht und es dann nochmal neu guckst, dann hast du ja einfach dieselbe Erfahrung, die du gemacht hast, an einen anderen Punkt in deinem Leben gepackt.
Genau.
Und da verstehe ich den Mehrwert nicht ganz. Aber wenn man sich darauf einlässt und einfach sagt, es wäre einfach geil, jetzt etwas zu haben, was einen so erfüllt, wie diese Sachen einen damals erfüllt haben. Und es gibt so wenig, das auf dem Level ist. Und das will ich einfach nochmal erleben. Also ich will es eben nicht nochmal erleben. Ich will es zum ersten Mal an einem anderen Zeitpunkt erleben. Aber das dahingestellt.
Darf ich eine Sache dazu sagen? Ja. Du darfst nicht vergessen, dass es ganz viele Menschen gibt, die Serien und auch Gefühle, und wo das ganz schnell verblasst und das ganz schnell in Vergessenheit gerät. Gerade Menschen, die sehr, sehr, sehr viele Serien gucken und die kein eidetisches Gedächtnis haben, was solche Mediendinge angeht wie Wesley Crusher und du. Boah, sudden Star Trek-Referenz. Nicht schlecht, oder?
Ich fand das so eine Kombination mit mir. Also, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Dann würde ich Serien wählen, die ich nicht einfach nur gut fand, denn eine Serie, die mich begeistert für ihre Dialoge, ihren Inhalt oder sonst etwas, die finde ich, glaube ich, nicht besser unbedingt beim Gucken als in der Rückbetrachtung sozusagen.
Ja.
Welche Serien dafür in Frage kommen, sind die Serien, wo man on the edge of his seat ist. Also wo es nicht um Qualität geht, sondern dass man wirklich überrascht ist, dass man emotional mitgerissen ist von einzelnen Sachen.
Aber das geht ja oft miteinander einher. Also es muss ja schon eine gewisse Qualität haben, um dich auf den Edge zu bringen, würde ich jetzt mal
behaupten. Also Breaking Bad ist in der Hinsicht eigentlich ein ganz gutes Beispiel, aber da ist es gerade so, dass ich sage, mir hat die Serie beim Gucken nicht viel Freude bereitet. Die ist hart, die ist zäh, die ist anstrengend, die tut weh und so weiter.
Ja.
Da ist es eher so, dass ich die Serie schätze für die Qualität, für das, was ich dann darüber, wie ich darüber nachgedacht habe und so weiter. Und das ist mir nicht genommen, das ist mir nicht so sehr verblasst. Und
das kannst du theoretisch reproduzieren, wenn du es nochmal guckst.
Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich nochmal mit der Serie beschäftige oder Videos dazu gucke oder was lese, dann ist das alles wieder da. Aber dieses Gefühl zu haben, eine Serie zu gucken und man weiß nicht, was passiert und man rätselt mit und so weiter. Und das ist...
Hattest du das bei Breaking Bad nicht?
Nicht so sehr, weil die Prämisse schon ja ist, dass es diesen krassen Downfall gibt und man ziemlich schnell mitkriegt, es wird einfach immer schlimmer, es eskaliert immer mehr.
Ja, aber
man
zu weiß wissen, natürlich wie, genau wie, es genau.
Aber trotzdem ist es selten so, es passieren krasse Sachen, aber es ist selten so, dass es wirklich mich komplett wow im Sinne von, was haben sie sich da jetzt ausgedacht, oder das ist eine Wendung, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Oder wo ich vorher unbedingt wissen wollte, wie geht das weiter oder was steckt hinter diesem Geheimnis. Ich glaube, Mystery catcht mich ziemlich, weshalb Lost eigentlich eine ganz gute Antwort wäre, wenn sie aufgelöst wäre. Das wäre mein Ansatz. Und dann ist meine Antwort für alle Zuhörenden und dich super langweilig. Ich glaube tatsächlich, dann wäre es Babylon 5. Weil Babylon 5 eine Serie ist, die von Anfang an über 5 Staffeln läuft, die komplett durchdacht war. Da wussten die von Anfang an die gesamte Story und haben die auf eine Art und Weise erzählt, dass sie mit Dingen gearbeitet haben, wo man denkt, das kann nicht sein, was steckt dahinter? Und man so engaged ist in dieser Serie und so viel miträtselt und mitdenkt und mitüberlegt. Und
eine Weltraumserie aus den 2000ern.
Aus den 90ern.
90ern sogar.
Mitte der 90er bis Ende der 90er. Schlechtes CGI, teilweise gar nicht mal so gute SchauspielerInnen, aber die besten Drehbücher und so tolle Geschichte. Das war ein krasser Ritt. So, das wäre eine Serie, wo ich sagen würde, das wär fantastisch.
Das ist eine völlig legitime Antwort.
Ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum ich. Auch BoJack Horseman zum Beispiel würde ich das nicht machen, auch wenn das ein krasser emotionaler Rollercoaster war.
Aber dann ist es doch sehr geeignet eigentlich, wenn man mal wieder Lust hat, sich emotional in einen Rollercoaster zu begeben. Mhm. Weil wenn du das jetzt nochmal guckst, wäre der halt nicht so krass. Weil aber, du halt schon ganz viel weißt.
Ja, aber auch da finde ich interessanter auch das hinterher drüber nachdenken. Und wenn ich jetzt nochmal einzelne Szenen von BoJack Horseman gucke, dann kann ich die total wertschätzen. Das könnte ich bei Babylon 5 zum Beispiel nicht. Gibt es auch ein paar tolle Szenen, ein paar tolle Reden und so weiter, aber da ging es viel mehr noch um diesen, um so einen Mystery-Aspekt und so ein, ja. Ja.
Und hast du auch eine Feelgood-Serie?
Die ich gerne nochmal zum ersten Mal gucken würde. Das ist schwierig, weil das schließt sich für mich fast aus mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich würde trotz des schrecklichen Schaffers vielleicht deswegen die IT-Crowd sagen, obwohl ich glaube, dass der Humor gar nicht mal so gut gealtert ist. Weil das eine Serie ist, von der ich das Gefühl hatte, ich hätte gerne mehr. Das war mir zu wenig. Da war ich nicht satt.
Ja.
Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, darauf zu antworten.
Okay. Findest du wirklich, dass es eine blöde Frage ist?
Nee. Aber wenn man einfach nur die Antworten so gibt und dann noch den Fehler macht, einfach nur seine Lieblingsserien zu nennen, dann finde ich die Frage, was sind deine Lieblingsserien? Was sind deine Lieblingsserien, finde ich dann besser. Sonst ist das nur so eine Krücke, um die Frage ein bisschen edgy zu machen. Ich finde,
zum Beispiel an der Simpsons-Antwort kann man ablesen, dass ich das nicht decken muss.
Ja, das meine ich ja. Deswegen, das muss man es ein bisschen. Und du hast ja völlig zu Recht bei Simpsons ein Argument gefunden, warum das dann auch offensichtlich überzeugend war, warum das nicht so ist.
Ja.
Ohne zu weit auszuholen, gibt es eine viel bessere Anwendung dafür im Bereich der Videospiele, weil es relativ neu ein Konzept in Videospielen gibt, das nennt sich Knowledge-Based Games. Die funktionieren nicht so, dass man spielt und irgendwann findet man einen Raketenwerfer und damit kann man durch andere Türen gehen oder irgendwann kann man Doppelsprung machen und kann höher kommen und dann hat so Schlüssel-Schloss-Prinzip-Sachen, sondern nur, man kommt nur durch das Gewinnen von Informationen weiter.
Wie 11 Minutes. 12 Minutes.
Ja. Genau, 12 Minutes ist ein Beispiel, Outer Wilds ist ein Beispiel, Tunic ist ein Beispiel, es gibt da The Return of the Obra Dinn. Spiele, die man im Grunde von Anfang an, wenn man alles weiß, sofort durchspielen kann. Aber durch das Bewegen in der Welt erfährt man Sachen, die man dann auch nicht mehr löschen kann. Bei anderen Spielen kannst du den Spielstand löschen, nochmal von vorne anfangen bis Level 1 Charakter unbewaffnet, musste ich wieder durch. Wenn ich jetzt nochmal Outer Wild spielen würde, könnte ich das Spiel nicht spielen. Ich müsste direkt zum Ziel fliegen, weil ich halt alles schon weiß. Und das sind Spiele, bei denen man wirklich sagen kann, das nochmal erleben zu können. Denn bei anderen Spielen kann man sich dem ein bisschen annähern. Man kann ein Mario-Spiel auch noch ein fünftes Mal durchspielen und Spaß haben. Dieses Erlebnis, was ich mit diesem Spiel hatte, lässt sich nicht reproduzieren. Nicht annähernd reproduzieren. Und wenn man das löschen könnte und wiedererleben könnte.
Ich sehe dann aber tatsächlich wirklich einen Unterschied zu Breaking Bad nicht. Weil du kannst ja auch da jetzt im Nachhinein noch Videos zu angucken und einzelne Szenen und Ideen und irgendwie dir aufzeigen lassen, wie das alles verknüpft ist oder ja, selber man, das machen und dich daran erfreuen.
Man kann sich mit dem Spiel noch beschäftigen, aber wenn ich Breaking Bad nochmal gucken würde, natürlich wüsste ich schon alles, würde ich da aber viel mehr, auch wenn ich das nicht gelöscht hätte, mein Gehirn, viel mehr draus ziehen können, als Outer Wilds nochmal zu spielen. Also das Löschen würde sich bei Outer Wilds viel mehr lohnen, als bei Breaking Bad. Und das ist gar nicht so, dass ich sage, das andere ist Quatsch, so, aber da finde ich die Frage insofern noch passender und sowas gibt es, glaube ich, bei Serien nicht.
Sherlock. Auch nicht.
Sherlock funktioniert vielleicht tatsächlich ganz gut als Beispiel oder besser, weil das ihm Folgen bei seinen Deductions ein bisschen redundant wird, wenn man es schon kennt.
Ja.
Tatsächlich.
Außer man vergisst ganz viel.
Ja, und auch diese ganzen klassischen Krimis, diese Whodunits, wo man einfach weiß, okay, ich weiß halt, dann ist. Also manchmal lohnt sich das ja dann gerade, dann sieht man und so haben sie das aufgebaut und da war das schon angelegt und Foreshadowing und Fight Club, okay. Ja, okay.
Na gut. Also stellt diese Frage anderen Leuten, aber außer sie heißen Benny.
Außer mir. Ja, okay. Ich wollte noch sagen, ich wollte noch mal ein kleines sprachliches Ding einwerfen.
Gerne.
Ist ein bisschen pedantisch. Mir ist neulich aufgefallen, dass es eigentlich inkohärent ist, inkohärent, zu sagen, ich gehe über die Ampel. Und ich glaube, ich weiß, warum das passiert ist. Also zum einen ist es praktischer, als zu sagen, ich gehe an der Ampel über die Straße. Also eigentlich muss man sagen, ich gehe an der Ampel. Das wäre besser.
Denn ich benutze die Ampel.
Wenn man über die Straße geht, ist es ja korrekt. Man geht ja wirklich über die Straße. Und ich glaube, das wurde analog auf die Ampel übertragen. Mhm. Ich gehe nicht hier über die Straße, ich gehe über die Ampel. Aber das stimmt halt nicht. Man geht halt nicht über die Ampel.
Wollen wir nicht lieber über die Ampel gehen? Hier ist es zu gefährlich.
Ja, es gab irgend so einen Satz, wo ich plötzlich dachte, hä, wir gehen nicht über die Ampel. Warum heißt es so? Und dann habe ich gedacht, über die Straße, so. Und dann habe ich nach Alternativen, ich glaube, ich habe die auch aufgeschrieben. Und ich habe richtig lange gedacht, ja, an der Ampel rüber. Ampel benutzt. Ich benutze die Ampel. Oh, auch ein bisschen sperrig.
Geht.
Aber geht. Ich benutze die Ampel oder ich gehe an der Ampel. Ich gehe an der Ampel.
Da würden dich Leute aber mit Fragezeichen in den Augen angucken.
Ich gehe an der Ampel rüber.
Ich gehe an der Ampel rüber.
Ist wieder zu lang, ne? Ich gehe über die Ampel.
Über die Ampel ist schon aufs Wesentliche reduziert. Sportlich.
Also, über die Ampel sportlich. Mit so einer kleinen Kraxelausrüstung. Wenn so Zwerge so rüberkrabbeln.
Ja.
Was sind Zwerge eigentlich für geile Wesen?
Ich kenne mich gut aus. Ich habe die komplette Reihe Die Zwerge von Markus Heitz gelesen.
Wer ist das?
Das ist wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor.
Ist das nicht Wolfgang Holbein?
Der ist tot, meine ich.
Ist ja, nicht aber tot? Wahrscheinlich trotzdem erfolgreicher im Tod als
Wäre ich mir mittlerweile gar nicht mehr ganz sicher.
Okay.
Also die sind so eine Liga, würde ich mal schätzen. Markus Heitz, Die Zwerge, Die Rache der Zwerge, Der Krieg der Zwerge, Die Rückkehr der
aber
Zwerge.
Aber das sind Zwerge, wie man sie von Herr der Ringe kennt?
Ähnlich, ja.
So ein Bergvolk.
Und ja, es gibt verschiedene Völker, die auch an unterschiedlichen Stellen leben und mit unterschiedlichen Sachen ihr Lebensunterhalt verdienen. Aber es gibt auch die Bergzwerge.
Okay, weil die, ich glaube, Tolkien hat schon sehr doll dieses Bild von Zwergen geprägt, mit seinen Zwergen.
Ja.
Und dann gibt es ja aber die Schneewittchenzwerge mit Mützen und so Handwerker und so. So. Und es gibt so ein dominantes Bild von kleinen Wesen mit roten Zipfelmützen und Bärten. So ähnlich, vielleicht ein bisschen auch wie Kobolde oder Gnome. Eigentlich sind das Gnome.
Also sehr Schneewittchen geprägt.
Ja, wahrscheinlich sehr Schneewittchen geprägt. Und es ist auch interessant, dass es so Stränge von kleinwüchsigen Wesen gibt, die unterschiedlich, die einen sind eher, eigentlich sind sie alle eher ruppig, glaube ich.
Ruppig vom Charakter her.
Ja, also sowohl Schneewittchen sind so ein bisschen, die sind ja unterschiedlich. Da gibt es ja der einen, der ist so wie Grumpy Schlumpf und.
Ja, die haben verschiedene Charaktereigenschaften.
Schlümpfe sind auch so eine Art Zwerg. Die sind eigentlich auch sehr nah dran.
Ja, noch kleiner sind sie. Und haben außer einen keine Bärte.
Aber wie die in diesen Hütten leben und wie die so sind miteinander, sind die so ein bisschen wie die sieben Zwerge. Und die Gnome sind aber in meiner Wahrnehmung nicht so ruppig. Die sind eher secretive und eher so Wesen, die reden gar nicht. Die sind eher so ein bisschen gruselig. Die
spielen auch mal Streiche.
Die spielen Streiche, die sind vielleicht manchmal auch mechanisch. Oder sind irgendwie,
mechanisch?
Ja, ich kann mir auch so mechanische Gnome vorstellen, die so ein bisschen so wie Aufziehdinger. So. Oder auch nicht. Also die verstecken sich und sind erst so ein bisschen, dass man sich erschrickt. Und dann kann man sich vielleicht so annähern, indem man den so ein bisschen zu essen hinschiebt oder so. Und dann helfen die einem vielleicht und tragen irgendwann den Bösewicht aus dem Raum oder schmeißen den weg oder sägen unter dem was auf und dann fällt er in ein Loch und kommt nicht wieder oder so.
Okay, harter Turn von über die Ampel gehen bis ins Zwergen- und Gnomenreich hinein.
Ach ja, weil ich mir vorgestellt habe, dass sie mit ihren roten Mützen mit so Spitzhacken, so mit so Seilen hochklettern und dann wieder runter. For no reason. Sie müssen ja auch gar nicht da hochklettern, weil sie auch einfach leicht drumherum gehen können.
Oder man könnte einfach überall einfach große Masten aufstellen und gar keine Ampel dran bauen, damit man halt hochkraxeln und sich überirdisch sozusagen oberhalb der Straße von der einen Straßenseite auf die andere begeben kann.
Dann geht man aber wirklich mal über der Straße.
Ja.
Und auch wenn das die Flöcke dann trotzdem noch Ampeln heißen,
müssen sie ja nicht.
Geht man auch dann über die Ampel. Aber dann stimmt die Sprache endlich wieder. Wir bauen einfach die Welt um, damit die Sprache stimmt.
Genau, erstmal bei alles abschaffen fangen wir mit den Ampeln an. Oder mit normalen Fußgänger überwegen.
Oder wir schaffen nur die Redewendung, ich gehe über die Ampel ab.
Ja, das geht natürlich auch.
Ich gehe über die Ampel ab.
Ja, ich gehe über die Ampel ab.
Ich brech ab. Was ist das eigentlich?
Ich brech ab. Ich gehe kaputt. Ich lach mich tot.
Ich brech ab, weil man so wegknickt
und voll lacht. Ja, man geht einfach kaputt. Die Kontinuität des Gewebes wird unterbrochen.
Das menschlichen.
Ja, das ist eigentlich die fachliche Definition von einer Wunde. Eine Kontinuitätsunterbrechung von Gewebe.
Oh. Hübsch, das ist ja toll. Ich habe neulich, glaube ich, meine Kinder mich mal gefragt, irgendwie mit den Wunden, es ging irgendwie um Wunden und wie die heilen oder... Nee, es ging um DNA, um Bauplan des Menschen und so weiter, warum man eigentlich so wird, wie man wird. Und dann war mein Beispiel, dass wenn da jetzt dir ein Stück Arm fehlt oder eine Wunde oder eine große Wunde oder so, dann wird das ja wieder zusammen geschlossen. Aber der Körper muss ja irgendwoher wissen, wo er aufhört. Also wo er lang baut und wie viel Gewebe er wieder herstellt. Dann ist aber auch Schluss.
Es sei denn, du hast Krebs. Das ist eine, eine Grundfunktion von Krebszellen, dass sie eben halt nicht aufhören zu bauen.
Ja, genau. Oder du hast ja so eine hässliche Narbe, die irgendwie leider ein bisschen zu viel oder zu wenig oder so. Aber das fand ich in dem Moment und die dann auch völlig faszinierend, dass sie wie so eine Lego-Anleitung dann einfach sagen können, okay, hier bitte noch einen halben Zentimeter noch Fleischgewebe ranbauen, dann haut drüber Schluss.
Ja.
So, ja, stimmt, dann nimmt das noch irgendjemand ab und dann, ja.
Der Körper ist ein Wunderwerk.
Das ist geil. Was das, wie das funktioniert. Weil ja nicht nur, wenn du eine Wunde hast, alles reproduziert sich ja ständig.
Ja. Auch also, das ist Gesunde.
Wie viele Atome, aus denen mein Körper besteht, habe ich noch in meinem Körper? Thema. Überhaupt irgendeins? Oder sind die alle ausgetauscht? Bin ich
mit, auf jeden Fall
komplett anderer Mensch? Oder alle Atome sind ausgetauscht?
Mindestens.
Das ist doch
also
die Kontinuität des, was hast du gesagt?
Gewebes.
Des Gewebes besteht ja gar nicht, sondern es ist eine Diskontinuität, aber die Kontinuität der Seele ist gegeben.
Oh Gott, jetzt musst du mit der Seele kommen.
Also dessen, was andere Leute Seele nennen. Aber wir in dem Tanker, der sich ständig erneuert, bleiben wir konsistent.
Du hast gerade die Atome des Körpers, das ist eine Menge, ne?
Es ist eine ganze Menge.
So, und jetzt pass mal auf. So ein klassisches Pokerblatt mit 52 Karten.
Ja.
Wenn du das mischt und wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Welt, wo wirklich immer alle Karten random durchgemischt werden, was Menschen nicht können, ne? Aber ne, als Idee, gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie nach dem Mischen dieses 52-Karten-Deck aufgebaut sein kann.
52 hoch n mal Quadrat plus Epi.
Genau. Und etwas näher an der echten Welt ausgedrückt. Es wäre, die Möglichkeiten sind eine 8 mit 67 Nullen und diese Zahl ist größer als alle Atome auf der Welt.
Also das ist die Möglichkeit, wie man Kartendecks mischen kann?
Ein 52-Blatt-Kartendeck. Also die unterschiedlichen Varianten davon, ist die Zahl ist größer als die Zahl aller Atome auf der Welt.
Ja, da ist Blackjack einfach echt ein krasses Glücksspiel.
Da ist nur ein 32er-Blatt, glaube ich, oder?
Stimmt, trotzdem.
Oder, ja,
oder? Damit, weiß ich nicht. Damit werben auch immer so, es gibt so Logikspiele, ganz viele, so Einspieler, Brettspiele oder Puzzlespiele, wo du so eine irgendwie Pyramiden bauen musst oder Sachen. Und dann steht da immer drauf, 12,3 Trillionen Möglichkeiten, aber nur eine ist richtig.
Ja.
Da arbeiten sie mit solchen Rechenmodellen. Ja, das ist krass.
Diese Vorstellung.
In der Mickey Mouse stand mal, dass wenn man ein Blatt faltet, also es gibt ja diesen Trick irgendwie, ich wette, du kannst dieses Blatt nicht 8-mal in der Mitte falten.
Genau.
So, und dann nach dem 5-mal ist halt
und
einfach
Schluss.
Und
wenn du es irgendwie 12-mal faltest, ist es so dick, dass es bis zum Mond
geht. Bis zum Mond?
Ja, ich weiß nicht, ob 12 richtig ist, aber es war eine erschreckend niedrige Zahl. Ja.
Ja.
Sowas macht mich ganz verrückt.
Exponentielles Wachstum.
Das ist, weiß ich nicht, ob es das ist.
Doch.
Ja?
Ich glaube, das ist exponentielles Wachstum. Ja. Irgendjemand da draußen wird uns schon korrigieren.
Bestimmt. Korrigiert uns gern. Wir sind bei Instagram.
Warte mal, Atome, Moleküle, Kontinuität des Menschen.
Wunden. Zwerge.
Ja, wir sind. Alles wird ausgetauscht.
Neue Menschen.
Ach so. Das Geilste ist ja noch, wie viel Prozent eines Atoms sind Leerraum?
Ja.
oder eines Moleküls. Das ist ja, ne, du hast in der Mitte so ein ganz kleines bisschen Materie, dann hast du nichts und oben fliegen noch zwei kleine Elektronen drum rum. Jetzt mal in diesen vereinfachten Modellen, die unsere Gehirne verstehen können. Aber es ist schon, glaube ich, klar, dass das im Wesentlichen Kräfte sind und nicht Materie, die dafür sorgen, dass Dinge fest sind.
Zusammenbleiben.
Wenn du dir jetzt überlegst, das, was du für ein Molekül sagen kannst, wie viel Prozent ist Leerraum, kannst du auf den ganzen Menschen sagen. Das heißt, wir bestehen zu 99% aus nichts. Das ist doch auch geil.
Aber sind es 99% beim einzelnen Atom?
Ich gehe davon aus, dass es noch mehr sind. Okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch weniger. Also auf jeden Fall, selbst wenn es 60% wären,
ja,
60% ist es so geil, die Vorstellung, dass es nicht. Aber man kann ja trotzdem nicht durchgucken durch das ganze Nichts. Das Nichts ist undurchsichtig. Weil nur so ein paar mini geladene Teilchen rumschwirren.
Das sind halt viele.
Ja,
das ist nicht so viele wie Möglichkeiten, dein 52er Kartendeck zu mischen.
Nee.
Nicht mal ansatzweise so viele. Uiuiui, das hat uns eine komische Bahn geworfen, dein über die Ampel gehen. Also Wahnsinn, was das so.
Eine Handynotiz.
Ich möchte noch einmal über,
explodieren wir.
Über Tennis kurz mit dir sprechen. Weil ich habe im Zuge der beginnenden Europameisterschaft habe ich einen Beitrag auf, weiß ich nicht, irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen gesehen, da war ein Sportwissenschaftler und hat über Fußball insbesondere natürlich gesprochen und zwar über den Faktor Zufall. Also dass im Fußball, so wie auch in vielen anderen Sportarten, der Zufall eine sehr große Rolle spielt.
Wie man gestern bei Deutschland gegen die Schweiz eindrucksvoll gesehen hat.
Wie man eigentlich in jedem Spiel mehr oder weniger eindrucksvoll, die jetzt nicht super krass unterschiedlich sind von dem Leistungsniveau. Aber das sind einfach mal Schiedsrichterentscheidung, wie der Ball aufkommt, ob jemand im Weg steht, wenn jemand aufs Tor schießt, ob man es schafft, das festzuhalten. So viele Dinge, die eine Rolle spielen. Und wenn das halt nicht so wäre, dann würden viel mehr Tore fallen.
Mhm.
Und der Mann hat gesagt, dass Tennis der ehrlichste Sport ist, wenn es darum geht,
Leistungen
miteinander zu vergleichen.
Das finde ich interessant.
Weil
wenig Zufall.
Er sprach davon 10% Zufall, 90% die jeweilige Stärke des Spielers oder der Spielerin. Und allein dadurch, dass es halt in mancher Sportarten halt nicht immer nur die Leistung einer einzelnen Person ist, sondern immer der ganzen Mannschaft, lässt sich das halt da gar nicht so gut miteinander vergleichen.
Ja.
Es gibt ja immer diese 1:1 Spielervergleiche bei irgendwelchen Finals oder so. Und wenn da viele Starspieler, Spielerinnen miteinander spielen, auf jeden Fall, so welcher Stürmer ist besser, welcher Torhüter ist besser und so. Aber am Ende bringt es halt gar nichts. Also auch wenn irgendeine Mannschaft 11 bessere Spieler hat als die andere Mannschaft, heißt es nicht, dass die auf jeden Fall gewinnt.
Nee, nicht auf jeden Fall. Aber was du beim Fußball, glaube ich, gut machen kannst, ist, du kannst die Wahrscheinlichkeit des Sieges durch ganz viele Faktoren stark erhöhen.
Ja.
Durch Aufstellungsstrategie, durch Geld. Analyse, durch Geld, durch Geld so. Aber du kannst es nicht erzwingen. Und deswegen wird Fußball ja auch so geliebt, weil das ja diese tollen Geschichten sind, wenn dann da der Sechstligist im DFB-Pokal in der ersten Runde 2:1 gewinnt.
Ja.
Finde ich sehr interessant und tatsächlich glaube ich, dass das beim Tennis ein Faktor ist, der es vielleicht auch in mancherlei Hinsicht unattraktiver macht, aber in mancherlei Hinsicht auch für mich so spannend macht, weil es dieses, also du siehst beim Tennis ganz doll, das ist jetzt so häufig beim Fußball, dass du sagst, oh, so ein unverdientes Unentschieden oder das haben sie nicht verdient, dass sie das Ding noch verloren haben. Aber beim Tennis das Gefühl zu haben, da hat jemand den Sieg nicht verdient, das kenne ich gar nicht.
Siehst du?
Dieses Gefühl.
Also das unterstützt das. Und ich habe mich gefragt, ob das einer der Hauptgründe ist vielleicht, warum du diesen Sport so sehr schätzt.
Das kann sein. Also ich mag die 1:1-Situation sehr gerne, was ja auch darauf einzahlt.
Auf jeden Fall.
Und dadurch wird es super psychologisch auch. Und das ist halt so, es ist halt nicht nur die körperliche Leistung, es ist auch die mentale. Ganz, ganz, ganz doll. Aber trotzdem merkt man, gut, dann hat er es halt irgendwann aus der Hand
gegeben. Ist es beim Fußball aber auch oft.
Oder er war nicht gut genug oder, ja, stimmt, dann werden die nervös oder
genau.
Fahrig.
Oder man braucht dann Leute wie Marc van Bommel, die mal, dann mal ein Ausrufezeichen setzt und einen Gegenspieler mit einer Blutgrätsche vom Platz schickt, damit die anderen aufwachen.
Ja, genau, damit die aufwachen. Und das ist beim Tennis auch manchmal, dass das Publikum auch so, dann werden die gepusht. Und das ist halt diese Dreiergestalt, das eine ist die Technik. Da bist du halt einfach gut oder nicht gut. Das andere ist die mentale Verfassung. Und dann ist es die Physis in dem Sinne, als dass du merkst, beim Fußball gibt es das auch, die schaffen es irgendwann nicht mehr, den letzten Schritt oder in der Geschwindigkeit zu gehen, um so hinter den Ball zu kommen, dass sie die Kontrolle haben. Das ist ja, wenn du halt gerade noch so mit dem Schläger rankommst, dann geht er irgendwo hin. Aber wenn du genau dahinter kommst, dann kannst du zielen, dann kriegst du die Kraft hinter, dann hast du die Geschwindigkeit. Da merkst du dann auch und sagst, nach 3 Stunden ist dann halt der eine vielleicht fertiger als der andere und dann dreht sich das Spiel so. Ja, ist ein interessanter Ansatz. Wir haben neulich nachrecherchiert, was ist eigentlich die, war das die anstrengendste Sportart?
Anstrengendste, glaube ich.
Oder ja. die schwerste Sportart. Da hatten wir irgendeine Studie, ganz viele irgendwie Intelligenz, Fitness, Kraft, Strategie, ganz viele Faktoren gemacht und da war auf Platz 1 Boxen. Boxen ist der schwerste Sport der Welt, laut dieser Studie. Und Tennis war, glaube ich, auf Platz 5.
Ja.
Und Angeln war auf dem letzten Platz. Angeln ist der leichteste Sport der Welt.
Deswegen machen auch so viele Deppen den.
Deppen angeln?
Deppen, also nicht alle, nein. Nein, Moment. Also nicht alle Deppen angeln und nicht alle Angler sind Deppen, aber viele Deppen angeln, weil die sonst nichts anderes können, schätze ich.
Ja, ich weiß nicht, ich habe wenig Meinung zum Angeln, außer dass ich es irgendwie langweilig finde. Also es wirkt langweilig.
Ich glaube, das soll was Meditatives haben.
Das ist wieder wie Badewanne und Sauna.
Ja, das kannst du nicht.
Da muss man, also vielleicht könnte man das machen, um meine Energie zu... Man lässt mich einfach angeln und schließt mich an so eine Maschine an. Ich glaube, dann würde ich vielleicht doch nicht die Welt retten wollen. Wenn ich mein Leben lang angeln müsste dafür.
Du hast doch gerade noch gesagt, dass du dich dafür auch ein Leben lang in die Sauna setzen
würdest. Ja, aber angeln ist, glaube ich, noch schlimmer.
Noch schlimmer als Sauna. Aber bei da passiert wenigstens ab und zu mal was,
ja,
wenn da mal einer anbeißt.
Aber was passiert denn dann? Dann beißt einer an. Dann denkst du, das ist jetzt mein Highlight. Dann nehme ich, glaube ich, lieber gar keine Highlights. Dann nehme ich lieber, also lieber, ich weiß, woran ich bin. Das ist einfach nichts, als dass ich so geködert werde.
Lieber schlechte Highlights als gar keine Highlights als schlechte Highlights, frei nach Christian Lindner.
Genau.
Ja.
Ich werde geködert, habe ich gerade gesagt.
Christian, beim Thema Angeln. Christian Lindner.
Habe ich das zitiert? Habe ich das dir erzählt?
Du hast mir das erzählt.
Habe ich das erzählt mit dem Zitat. Ja.
Ja, das. Das hat es mir wieder ins Gedächtnis gebracht. Okay, wollen wir am Ende jetzt nochmal irgendwie über Politik oder so reden oder nicht?
Haben wir was bei Politik?
Ich habe gerade nichts.
Nee, ich auch nicht.
Nee?
Großbritannien wählt bald.
Ja, okay.
Das ist so geil.
Ich frage mich, ob das mehr oder weniger überraschend ausgeht als die Europawahl.
Das ist so geil. Die sind sowieso schon völlig am Arsch. Und jetzt gab es irgendwie diesen Skandal, dass der eine Büroleiter oder was von dem Premierminister Wette gewonnen hat mit dem Termin, wann die Neuwahl stattfindet, weil die Briten sind ja wettverrückt. Und jetzt hat sich dieser Skandal wohl gerade nochmal krass ausgeweitet.
Ja, das ist echt crazy. Crazy shit.
Also die tun alles dafür, dass es irgendwie so einen ganz harten Erdrutsch gibt.
Die armen Schotten.
Ja, die armen Schotten, in der Tat. Und bei der EM auch noch raus. Gegen Ungarn in der 100. Minute
der
regulären Spielzeit.
Ja. Dabei wollte die UEFA nicht, dass es so lange Nachspielzeiten gibt. Naja, nee, sonst habe ich, glaube ich, auch nichts mehr. Hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas Dringendes besprechen? Willst du nochmal die Atmosphäre beschreiben?
Jetzt ist es wirklich sehr... Jetzt hört man noch nichts mehr.
Duster.
Alle Vögel schlafen. Wenig Licht ist noch vorhanden. Das Pastell, ich würde es jetzt nicht mehr pastellig beschreiben. Jetzt ist es aber schön. Ich mag diesen Kontrast, wenn du so diese Blätter siehst, diese schwarzen Blätter vor dem
etwas hellerem, das ist ja, was ist das? Anthrazit?
Das etwas hellere Dunkel. Nee, Anthrazit, dafür ist es noch zu bläulich.
Naja, wie halt die Welt aussieht um 22.56 Uhr.
Ende Juni.
Ja.
Wunderbar sieht sie aus.
3 Tage nach dem längsten Tag des Jahres.
Oh, ich komme gar nicht drauf klar, dass es mitten in der Woche ist. Es fühlt sich an wie jetzt so ein schöner Wochenendtag oder Ferientag fühlt es sich an.
Ich habe so einen.
Ja.
Also, was ist das jetzt?
Da ein Geräusch durchbricht die Nachtruhe. Und jetzt hört es auf zu durchbrechen.
Die Vögel wachen wieder auf. Nee, und werden uns gleich angreifen.
Wie bei Alfred Hitchcock. Ja. Hast du mal einen Alfred Hitchcock-Film gesehen?
Die Vögel habe ich gesehen und Psycho habe ich gesehen.
Ja, Psycho habe ich auch gesehen. Ist die Vögel spannend?
Ja, aber ich habe das als Kind gesehen. Da ist, glaube ich, jeder Film ein bisschen spannend. Aber doch, der ist creepy. Der ist durchaus creepy. Der hat gute Szenen, die sich mir jedenfalls sehr eingebrannt haben. Aber da können wir jetzt unsere Privatdiskussion von vor ein paar Tagen nochmal aufwärmen, nämlich wozu überhaupt spannende und Horrorfilme, also Spannungsthriller und Horrorfilme. Aber das lassen wir. Denkt mal drüber nach, warum wollt ihr euch schlechten Gefühlen aussetzen, wenn ihr sowas mögt?
Das geben wir euch noch mit.
Geben wir euch mit.
Vielen Dank für die anhaltende Treue, ja, für die hohen ZuhörerInnenzahlen, die ihr uns besorgt. Schaut doch mal bei Instagram rein und bei YouTube, die beleuchteten Brüder oder Belebu-Podcast und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auch darüber.
Ich habe, glaube ich, vor einer Woche oder so oder zwei das und unsere Grundbeschreibung mal geändert.
Ja, war das nötig?
Nö, aber ich habe ja auch das Cover geändert und da konnte man das. Und es war so, ich habe mir ja damals nicht besonders viel Mühe damit gegeben. Und jetzt auch wieder nicht. Aber ich dachte, da kam aber was Neues her. Ich kann dir jetzt auch schon gar nicht mehr sagen, was da drin steht.
Aber besser, aber anders.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht schlechter.
So sind die meisten unserer Podcasts voll.
Nicht besser, aber anders? Ja. Manche sind schlechter.
Manche sind auch gleich, aber besser. Also, hä? Ähnlich, aber besser. Also nicht anders, aber trotzdem besser.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass unsere Folgen wirklich so anders sind. Also ich glaube, wir haben jetzt einfach viele verschiedene einzelne Teile mittlerweile im Regal, an denen wir uns so bedienen können. Und in jede Folge bedienen wir andere Sachen rein.
Ja, das stimmt. Glaubst du, das ist irgendwann zu viel Routine? Weil wir müssen ja uns gar keine Gedanken machen. Wir können uns einfach hinsetzen und reden und fertig. Das ist ja, wir brauchen ja gar kein, wir brauchen ja nicht mal ein Handy.
Ja.
Das kann man ja ewig so weitermachen. Also offenbar geht das ewig so weiter. Ja, ist das ein Problem? Ist das gut?
Ich sehe das nicht als Problem. Und man kann auch sagen, dass unsere Historie zeigt, dass ein anderer Approach nicht funktioniert.
Das stimmt. Also zumindest ist der Approach, den wir gewählt haben, ganz gut.
Ja, weil der andere halt auch nicht funktioniert hat. Hätte es vielleicht, wenn man es durchgezogen hätte, mit richtig vornehmen und vorbereiten, hätte das vielleicht die Qualität in der einen oder anderen Situation erhöht. Vielleicht aber auch nicht.
Wir müssen aufhören. Jetzt
genau geht schon wieder um uns,
genau,
ne?
Genau, es geht schon wieder. Schon immer wieder zum Schnaps Ende drin. Der Folge. Oh Gott, wir haben schon so viele Schnäpse heute getrunken.
ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwas ganz Wichtiges vergessen. Naja, egal. Wir hören uns. Ich werde diese Folge bewerben für die Leute, die uns bei Instagram folgen möchten und das noch nicht tun, darüber nachdenken. Mit einem Outtake-Foto aus unserem Fotoshooting. Für unser neues Cover. Freut euch drauf. Das wird gut. Und jugendfrei.
Keine Jugend zu sehen.
Nein, leider nicht.
Leider nicht. Ich habe bis heute gedacht, als du mir so gegenüber saß, zum ersten Mal seit langem,
ja,
dass dein Bart inzwischen richtig grau ist.
Ja. Der hat nochmal einen Sprung gemacht.
Wirklich einen Sprung.
Aber ich habe den jetzt auch einfach deutlich länger als normal im Alltag.
Ja, grauer als meiner.
Ja, der ist grauer
als meiner. Du bist jünger als
ich. Dafür sind deine Haare grauer als meine.
Ja.
Aber ich bin noch heller als du.
Ja.
Ja. Also ja, so ging es nochmal um uns am Ende. Witzig, das muss ich noch erzählen. Als das neue Cover erschienen ist, hat die liebe Hanni, alle kennen sie als großer Fan, da habe ich das schon vorab gezeigt. Ich habe ihr schon mal einen Sneak Peek gegeben, bevor die Folge erschien
ist. Das ist Fanservice.
Das ist Fanservice. Und dann hat sie gesagt, aber du hast doch nicht so eine behaarte Brust. Meine ich, doch, habe ich. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Meine ich, wir waren doch schon zusammen in der Sauna. Hat sie, da habe ich die ganze Zeit nur auf den Penis geguckt, aber nicht auf die Brust. Und hast du auch Rückenhaare? Meine ich, ja, ich habe auch Rückenhaare. Das gibt's doch gar nicht. Und dann hat sie mir den Rücken gekrault, den Pelz auf dem Rücken,
ja, der
auch wirklich echt etwas Überhand genommen hat. Ich habe mich jetzt nochmal rasieren lassen kürzlich.
Aber nicht von Hanni.
Nicht von Hanni, aber die würde das auch machen.
Glaube ich auch.
Liebe Grüße, ich bin haarig, aber gerade frisch rasiert, außer mein weißer Bart. Alles durch meine neue Arbeitsstelle, die ich vor 4,5 Jahren angetreten bin.
Die hat dir weiße Haare gegeben.
Vorher hatte ich nahezu kein einziges graues Haar. Das ist wirklich wahr, kein Witz. Das kommt durch die Arbeit.
Es gibt einen Zusammenhang auch zwischen Alter und Grauhaarigkeit.
Das ist mir schon klar, aber ich glaube vielmehr noch zwischen Stress und Grauhaarigkeit. Ist meine These, weil das schon wirklich sehr, das ist kein Zufall.
Das ist so, als ob jemand irgendwie mit 30 einen Job annimmt, den 30 Jahre macht und dann mit 60 sagt, sei ich den Job habe, der hat auf jeden Fall mir Haarausfall und eine Plauze gemacht.
Ja, nur, dass es bei mir keine 30 Jahre sind, sondern 4 und ja, ich habe hier nicht heute halt angefangen.
Du glaubst doch nicht, dass wenn du den Job nicht hättest, dass du dann noch weniger grau
hast. 100%. Bin ich fest von überzeugt.
Der andere Job, den du vorher hattest, hat dich doch viel mehr graue Haare gemacht.
Nee. Mit der hat Schlafrhythmus mich körperlich mehr gefordert, aber nicht geistig. Und das, ich glaub,
du, die geistige Forderung macht graue Haare?
Ich glaube, das ist individuell unterschiedlich.
Es gibt so ein Fotoprojekt, wo so richtig mächtige Menschen fotografiert wurden von irgendjemandem. Und wo man so richtig sehen kann, wie diese krasse Verantwortung, der krasse Stress
sich wie bei Barack Obama. Muss man sich mal ein Foto von nach der Präsidentschaft, zweiten Term angucken und vor dem ersten. Das sind nicht nur 8 Jahre.
Ich habe so ein Foto von Gerhard Schröder gesehen und natürlich ist das alt, aber es ist tatsächlich nicht nur Alter. Und eine Sache, die der gesagt hat, das fand ich total interessant, war, die Augen werden stumpfer.
Oh.
Und dann siehst du diesen Schröder. Und das sind halt dieselben Gesichtszüge, alles ein bisschen dicker, ein bisschen dünneres Haar und so, ein bisschen faltiger, aber die Augen, der hatte vorher so stechende, da war ja ein richtiger, ne, als Ministerpräsident Niedersachsen war da so ein richtiger Typ.
Jetzt doch nochmal in Politik hier.
Und dann sitzt er da und guckt dich an, also auch so frontal, schwarz-weiß oder ein wenig Farbe, Sepia oder so ein Scheiß. Ja, beeindruckend. Da will man vielleicht doch nicht tauschen.
Also ich fühle mich einfach auch wie Barack Obama. Also wenn ich jetzt 8 Jahre durch habe, dann sehe ich genauso aus wie er jetzt.
Jetzt weißt du auch endlich, wie er sich gefühlt hat.
Ja, ich weiß schon das ganz lange, wie Obama sich gefühlt hat.
Obama.
Ich darf Obama sagen. Bro-Bama ist er für mich. Ach ja, wir haben es in letzter Zeit gut drauf, das Ausfransen abzuschneiden.
Wir sind wie Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Nee, nicht mehr. Also wir waren vorher wie Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, Director's Cut. Und jetzt sind wir nur noch Rückkehr des Königs. Immer noch zu lang, aber nicht mehr ganz so ausufern.
Und heute wieder wie der Director's Cut.
Nein.
Ach so.
Nein.
Aber jetzt langsam schon.
Je nachdem, wie lange wir das jetzt noch nach hinten ziehen. Aber prinzipiell könnte man noch den Absprung schaffen. Möchtest du?
Ich will den Absprung. Ich bin mir noch nicht sicher. Lass noch mal kurz überlegen. Wir schaffen jetzt den Absprung. Wir binden das zusammen. Es war mir ein Vergnügen heute Abend. Es war schön hier draußen.
Fand ich auch.
Gut gefallen.
Ja.
Ich hoffe, das hat jetzt war soundmäßig okay.
Ich denke, wir hatten ja schon mal eine Folge draußen. Die ging auch. Kann man ja auch gut hören. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind die Beleuchteten Brüder und sagen, gehabt euch wohl.